Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung von Freitag, dem 13. Februar 2026 mit
Zertifikatehandel,
einer skurrilen Nachricht,
einem Netzpaket,
noch mehr Epstein-Files,
Poecilozonitis bermudensis,
Palantir,
deutsch-französischen Beziehungen,
Ökonomie neu denken,
Gewalt,
Shamjaf zu Costa Rica,
einer guten Nachricht,
noch einer guten Nachricht.
Ich dachte, du hättest
gefragt.
Ich
habe auch eine gute Nachricht, ja.
Dem Börsenticker.
Einem Limerick der Woche.
Katrin Rönicke.
Und Holger Klein.
Fange ich halt mit dem Zertifikatehandel an, ne?
Nee. Wir fangen mit der skurrilen Nachricht an.
Okay.
Erstmal danke an alle, die mir über Mastodon, Blue Sky und per Mail immer skurrile Nachrichten schicken. Das ist sehr lieb von euch, da muss ich da nicht selber nachgucken. Diese Woche hat Fabian gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Fabian.
Mhm.
Und zwar hat er mir die Nachricht geschickt, die er beim Spiegel gefunden hat. Überraschendes Ergebnis. Smarte Unterhose misst Furzfrequenz. Und ich schwöre, das ist ein sehr ernstes Thema. Vor allem ist es Wissenschaft, weil es geht darum, Erkenntnisse darüber zu bekommen, wie oft Menschen pupsen. Also was ist so pro Tag normal, was ist schon nicht mehr normal, könnte ungesund sein. Und wie es im Spiegel heißt, frühere Studien zur Häufigkeit zum Abgehen von Darmgasen, im Fachjargon Flatulieren genannt, basierten häufig aus Selbstauskünften und übersahen insbesondere nächtliche Ereignisse, schreibt eben der Spiegel. Und ich meine Selbstauskünfte, ne, wenn du jetzt gefragt wirst, Holger Klein, wie oft pupst du am Tag? Was würdest du sagen?
Mal.
Paar hundert Mal.
Nee, stimmt nicht. 2-3 Mal, aber dafür gewaltig. Soll ich dir noch ein paar miese Antworten sagen?
Meine Antwort wäre natürlich gar nicht.
Natürlich nicht. Vor allen Dingen gestern, als wir draußen standen, hast du auch nicht. Das war,
Mädchen pupsen nicht.
Das war ein Böller, der ganz hinten in der Distance gezündet worden ist.
Aber ein Glück haben wir jetzt die smarte Unterhose und die würde mich natürlich der Lüge überführen. Und letztendlich ist so eine smarte Unterhose auch nur eine ganz normale Unterhose, in die man halt einen Sensor reinklemmt, der dann misst, wie viel Gas kommt aus dem Anus.
Ja? Wo genau klemmt man den Sensor denn hin?
In der Nähe deines Darmausgangs.
Ich finde ja ganz schön, wenn die das irgendwie, wenn die das in die Faser einbauen könnten, die sich verfärbt. Sodass man dann, wenn man in der öffentlichen Leihwäscherei steht, immer gucken kann, so, wer hat denn hier die lilaste Unterhose oder sowas.
Okay.
Obwohl, je nachdem ist das, braucht man ja eigentlich auch nur weiße Unterwäsche tragen. Die verfärbt sich ja dann auch, je nachdem, wie viel man furzt.
Ja.
Bei Schneidereit war zum Beispiel auch ein bisschen Land dazwischen.
Okay. Ich möchte jetzt wieder zurück zum Ernst dieser ganzen Studie und oder dieser ganzen Forschung.
Ernst?
Ja, es ist schon ernst. Und zwar ist das Ziel, einen Human Flatulence Atlas zu entwickeln. Der hat auch schon eine eigene Webseite. Bisher gibt es aber halt nur in dieser Studie, über die der Spiegel schreibt, nur 19 ProbandInnen. Das ist ein bisschen zu wenig. Also da ist noch Luft nach oben. In Zukunft sollen natürlich noch mehr Menschen sich da eintragen und Daten sammeln und so, weil es eben ganz gut wäre zu verstehen, wie viel Winde pro Tag diese vielen verschiedenen Wörter für Furzen normal und gesund sind und ab wann es vielleicht auch ein Hinweis auf Darmprobleme sein könnte. Und interessant ist schon mal, allein durch diese 19 ProbandInnen, was halt nicht genug ist, um Aussagen so richtig gut zu treffen, haben wir aber Hinweise darauf, dass in der Wissenschaft bisher tatsächlich unterschätzt wurde, wie oft ein Mensch so pupst, weil früher dachte man so, naja, 15, 16 Mal vielleicht. Und also der Durchschnitt von diesen 19 war jetzt bei 32 Mal, aber manche hatten deutlich mehr und manche deutlich weniger. Also das ist doppelt so hoch, als man bisher in der Fachliteratur zu diesem Thema angenommen hat.
Und wenn man dann die Daten hat, kann man so eine Follow-up-Studie machen über die Ernährungsweise, weil das ist ja wirklich ganz interessant. Wobei, könnte sein, dass das dann wieder zu individuell ist. Andererseits, wenn man so auf dem Campingplatz guckt, was die alle abends auf ihre Grills schmeißen und was dann morgens in den Toiletten passiert, ist, glaube ich, ist da schon ein ziemlicher Zusammenhang. Ich muss da unbedingt mal einen Rekorder mitnehmen. Das ist auch akustisch, ist das wirklich eine Herausforderung manchmal auf diesen Campingplatz-Toiletten.
Ja.
Jedenfalls bei den Männern. Ich weiß
und
nicht, wie es bei
den. Was machst du dann mit den Aufnahmen? Ein Podcast.
Ja. Podcast. Es folgt der CO2-Zertifikatehandel, ETS wird er genannt. Die Grundlage für diesen Zertifikatehandel ist ein Prinzip, das nennt sich Cap and Trade. Also Cap ist eine Obergrenze, wird oben abgeschnitten und dann Handel. Das heißt, du machst eine Obergrenze für die Gesamtemissionen und dann müssen Unternehmen überschüssige Treibhausgase sozusagen kaufen. Also ne, jeder darf 10 ausstoßen, wenn du 12 ausstößt, musst du 2 dazu kaufen.
Also jeder darf 10 mal furzen, wer 12 mal furzt, muss Fürze von den anderen kaufen.
Exakt, genau. Die Fleischgriller müssen dann also praktisch Zertifikate von den Gemüseessern kaufen. Yeah. Das Ding hat schon einige Jahre auf dem Puckel und hat diese ganzen einigen Jahre nicht so richtig gut funktioniert, weil wir ein Überangebot an Zertifikaten hatten. Vor allen Dingen sehr, sehr viele kostenlose und welche, die erzeugt werden durch den Clean Development Mechanism. Das führt jetzt zu weit. Also seit 2020 sind die Zertifikatspreise gestiegen und zwar kräftig. Teilweise waren die über 100 Euro. Im Moment sind sie um die 80 Euro, etwas über 80 Euro. Das liegt daran, dass Zertifikate nicht mehr so einfach übertragen werden konnten nach dem Pariser Klimaabkommen und sowas. So, jetzt sollte eigentlich letzten Monat im Januar der ETS auf Verkehr und Gebäude ausgeweitet werden. ETS 2 sollte das heißen. Da gab es aber Widerstand, insbesondere von osteuropäischen Staaten. Darum ist das Ding verschoben worden auf Januar in 2 Jahren, Januar 2028. Auftritt Europäische Union. Die Union diskutiert gerade den ETS abzuschwächen. Und zwar, obwohl sie bis 2040 auf 90% Treibhausgasemissionen gegenüber dem Referenzjahr 1990 kommen wollen. Also sie diskutieren halt gerade das Auslaufen dieser kostenlosen Zuteilung von Zertifikaten und das Ende der Auktion neuer Zertifikate zu verschieben. So. Das heißt, Unternehmen, die nicht investiert haben in Nachhaltigkeit, die haben mit hohen oder höheren Kosten zu rechnen in der Zukunft. Und das fanden die nicht so gut und haben gesagt, oh mein Gott, dann werden unsere Produkte teurer und es leidet unsere globale
Wirtschaft.
Falsch. Wettbewerbsfähigkeit. Das andere Wort mit W, das sie dann aus dem Hut ziehen. Insbesondere die Chemieindustrie hat sogar gesagt, hör mal, Leute, wollen wir das nicht einfach abschaffen?
Oh.
Und als dann Leute komisch geguckt haben, haben sie gesagt, na, dann müssen wir es aber ordentlich reformieren, weil die Wettbewerbsfähigkeit.
Moment, Chemieindustrie, das ist dann BASF und sowas?
Sowas, genau.
Na, war nicht Friedrich Merz und BASF, da war doch irgendwas.
War da was?
Ja, da hat uns doch Annika Jürres von erzählt, der hatte doch BASF beraten bei seiner Anwaltskanzlei, so, okay. Die sie da gefunden hat.
Aber dafür das Ding brauchst du Friedrich Merz nicht. Das kriegt die EU von alleine hin. Also die EU ist ja mittlerweile in zumindest vielen Teilen und insbesondere was solche Themen angeht, sehr weit recht an den rechten Rand gerückt. Also da brauchst du Deutschland, brauchst du nicht mehr dafür, um sowas zu machen, denke ich mal. Selbst wenn Deutschland anderer Meinung wäre, was Deutschland garantiert nicht sein wird, ist das nicht mehr abhängig von Deutschland, vermute ich mal.
Aber ich habe heute Morgen in der Taz gelesen, die Industrielobby bekommt jetzt Hilfe aus Deutschland mit dem Gesicht von Friedrich Merz.
Ach, guck.
Ja.
Ja.
Also insofern.
Okay, dann ist da auch noch was. Also ist ja auch immer besser, wenn Deutschland auch dafür
ist. Ja, eben.
Das ist jetzt was, das ist extrem unschön. Da kann man vielleicht noch irgendwie mit leben, wenn man sagt, ja, dann gut, dann 2028 oder sowas. Mhm. Aber diese Woche haben die USA Treibhausgase offiziell für ungefährlich erklärt. So, ja. Und obwohl der Kanzler uns ja neulich noch im Fernsehen versichert hatte, dass wir kein Spielball von Großmächten sind, fürchte ich, dass wir genau an dieser Stelle eben doch Spielball von Großmächten sind. Und zwar nur mittelbar. Also nicht so, dass die USA oder wie Katar gesagt hat, naja, wenn ihr euer Lieferkettengesetz nicht überarbeitet, dann wird halt das Gas teurer. Also haben wir unser Lieferkettengesetz überarbeitet. Sondern halt über Bande sozusagen, weil die USA natürlich jetzt überhaupt keine Strafen, Bußgelder, Kompensationen, irgendwas für Treibhausgase mehr erheben werden. Und dadurch wird natürlich die US-Wirtschaft oder die treibhausgasausstoßende US-Wirtschaft einen so eklatanten Wettbewerbsvorteil haben, dass Europa überhaupt keine Chance hat und darum früher oder später nachziehen wird. Und ich prophezeie jetzt am 13. Februar 2026, der ETS wird fallen.
Komplett.
Ja, ich gehe davon aus.
Das wäre aber ziemlich scheiße.
Wir werden wahnsinnige Nachteile gegenüber den USA haben. Wir werden wahnsinnige Nachteile gegenüber China haben. Die Chinesen hauen auch sehr viel CO2 raus und ja, es ist billiger in China zu produzieren. Also das ist, ich glaube nicht mehr an den ETS. Was witzigerweise, das ist, was ich vor, ich weiß es gar nicht, vor wie vielen Jahren ich schon mal eine Sendung über diesen ETS gemacht habe. Damals habe ich schon gesagt, naja, wenn die Staaten das nicht wollen, dann wird das auch nicht passieren. Und damals sagte eine befreundete Verwaltungsrechtlerin, die genau in diesem Segment arbeitet, sagte, naja, nee, da stehen ja Gesetze davor und Gerichte. Und ich vermute mal, dass sie da früher oder später an die Gesetze rangehen werden, was natürlich im Interesse von fast allen europäischen Ländern sein dürfte, außer vielleicht Norwegen oder, obwohl, nee, die leben vom Ölhandel. Gibt es überhaupt irgendein europäisches Land, das klimaneutral ist oder fast?
Nee, also es gibt ja keins, das klimaneutral ist. Es ist immer die Frage, sind die Länder in ihrem Rahmen des Pariser Klimaabkommens. Ja, okay. Also da kann man gucken, sind die auf dem Weg, sind die, machen die genug? Und ich erinnere da an diesen, ich habe gerade den Namen vergessen, aber es gibt ja dieses Ranking, welches Land der Welt ist auf Platz 1, 2, 3. Und es gibt ja Platz 1, 2 und 3 nicht, weil kein Land auf der Welt genug macht, aber auf Platz 4 kommt Dänemark. Das heißt, die sind schon sehr gut dabei, machen aber auch noch nicht genug. Also es gibt kein Land, das genug tut, tatsächlich.
Also das wird auf jeden Fall, wird es fies werden, weil wir haben ja, es gibt ja so diese Fraktion, die glaubt, dass mit Mitigation, also Anpassung an die Klimawandelfolgen, dass man damit irgendwie was reißen könnte, und die ignorieren halt völlig, dass du Mitigation brauchst und eben Treibhausgasverzicht. Das ist halt so ein bisschen das Problem, das ich da sehe, zumal die Leute, die, abgesehen jetzt von der extremen Rechten, die sowieso völlig destruktiv sind, aber die Leute, die für mehr oder weniger ausschließlich Mitigation plädieren, die sind alle recht alt. Die werden die Probleme, die wir mit ausschließlicher Mitigation haben werden, die werden die gar nicht mehr mitbekommen. Mhm. Darum haben die das. Das ist ja also eine meiner Dauerthesen ist ja, dass wenn du, ich mache mich da immer ein bisschen über Friedrich Merz lustig. Friedrich Merz ist 70 und Multimillionär. Friedrich Merz kann egal sein, was in den nächsten 10, 15, 20 Jahren passiert, weil der hat genug Mittel, um sich und seine Familie und sein näheres Umfeld selbst zu mitigieren. Und zwar so gut, dass er nie ernsthaft von Klimawandelfolgen betroffen sein wird.
Und seine Kinder nicht und seine Kindeskinder.
Wenn sie es ordentlich anstellen, dann sind auch die auf der sicheren Seite. Und mein Eindruck ist, dass wir brauchen keine Reduktion, sondern nur Anpassung-Fraktion, überwiegend aus Menschen besteht, die sich aus unterschiedlichen Gründen, sei es viel Vermögen, sei es ein hohes Lebensalter, die sich aus unterschiedlichen Gründen keine Sorgen um die Welt in 25 Jahren machen müssen. So, das ist so ein bisschen das Problem. Was bei rumkommt, wissen wir noch nicht. Die diskutieren gerade. Im Sommer wollen sie einen Plan vorlegen in der EU. Und dann muss das Parlament und die Mitgliedstaaten darüber befinden.
Ja, das klingt echt gut.
Du siehst unglücklich aus. Soll ich dir noch einen drauflegen?
Ja.
Erinnerst du dich noch an, es gab mal so eine Geschichte, die haben wir lange nicht gehört. Selbstverpflichtung der Industrie.
Oh.
Genau, hat noch nie funktioniert.
Das ist so sinnvoll wie Selbstauskünfte über Fürze.
Ja, genau. Hat noch nie funktioniert, hat die Industrie aber immer wieder in die Politik reinverhandelt, wenn die Politik ordnungsrechtlich irgendetwas für die Menschen verbessern wollte, was für die Bilanzen vielleicht schlechter gewesen wäre. Und jetzt gibt es eine moderne Variante der Selbstverpflichtung der Industrie. Die kommt natürlich aus dem Wirtschaftsministerium von Katharina Reiche. Und das ist das neue sogenannte Netzpaket. Das Netzpaket, da wollen sie so ein paar Änderungen bei den Netzanschlüssen durchführen. Also das Wirtschaftsministerium sieht, dass es bei den Netzanschlüssen eine Antragsflut gibt. Die Antragsflut kommt daher, dass wir im Moment eine Anschlusspflicht für Erneuerbare haben. Das heißt, wenn du jetzt hier eine Solarfarm hinstellen willst und du sagst dem Netzpaket, ich habe da eine Solarfarm hingestellt, dann muss der die anschließen. Wenn ich daneben ein Gaskraftwerk hinstelle und sage, ich will das aber angeschlossen haben, sagt der Netzbetreiber, sorry, geht nicht, wir müssen erst Katrins Solarpark anschließen.
Das ist natürlich schlecht.
Für alle anderen, außer für den Solarparksbetreiber. So, Jetzt haben wir da angeblich eine Antragsflut, die nicht zu bewältigen ist. Ich kann das nicht beurteilen. Und darum ruft das Wirtschaftsministerium jetzt kapazitätslimitierte Netzgebiete aus. Ja, hier ist so viel neue Solarfarm, die Netzbetreiber schaffen es nicht, die alle anzuschließen. Das heißt, es gibt ein Problem, ne? Das ist ein Vollzugsproblem aus irgendeiner Art und Weise. So, aus diesen kapazitätslimitierten Netzgebieten fällt raus, dass die Netzbetreiber bestimmte Gebiete als limitiert einstufen können und dann können sie neue erneuerbare Energieanlagen für bis zu 10 Jahre lang ablehnen in diesen kapazitätslimitierten Netzgebieten. Hast du den Fehler gefunden schon? Du guckst so.
Nee, ja, es klingt nicht gut. Es klingt ja so, als ob das eine absolute Bremse für Erneuerbare ist.
Einmal das und zum anderen, die Netzbetreiber können bestimmte Gebiete einstufen.
Ja.
Keine Behörde, kein Amt, kein Ministerium.
Ja? Das ist
und die
sehr
Netzbetreiber,
schlecht.
Das sind halt solche, ne, die Übertragungsnetzbetreiber, das sind die mit den großen Hochspannungsleitungen, Tennet und sowas. Und auch die Verteilnetzbetreiber. Und die Verteilnetzbetreiber, das sind die ganzen Stadtwerke. Mhm. Ja? Und die haben alle ein gesteigertes Interesse daran, ihre alten Anlagen weiter zu betreiben, weil die sind lange abgeschrieben, kannst du halt Geld rausziehen. So, die gesetzliche Anschlusspflicht für erneuerbare Energien würde wegfallen. Ja, das heißt, du würdest da keinen Solarpark hinbauen, weil du nämlich auf einmal nicht mehr weißt, ob du dafür überhaupt...
Ja, die Zulassung kriegst, ja, oder den Anschluss.
Und vor allem damit Geld verdienen,
ja,
kannst.
Klar.
Ich baue das jetzt hier hin und dann sagt irgendein Netzbetreiber, nee, geht nicht, melde dich in 10 Jahren nochmal.
Wahnsinn.
Wäre möglich. So. Wenn das dann wegfällt, dann, also die Netzbetreiber sind im Grunde ein... auf ihren lokalen Märkten sicherlich ein Monopol, über die gesamte Bundesrepublik ein Oligopol. Die sind sehr stark reguliert, je nachdem, wie groß du den Markt betrachtest. Die würden jetzt also anfangen, sich selbst zu regulieren.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, Stakeholdern zuzugestehen, dass sie sich selbst regulieren dürfen irgendwie. Ja, und wie du sagtest, der Netzausbau wird dadurch eher gebremst als beschleunigt. Der Ausbau erneuerbarer Energien wird dadurch eher gebremst als beschleunigt und damit eben auch die Klimaziele.
Das bremst auch den ganzen Wirtschaftszweig aus, schlimmstenfalls.
Ja, ja, klar. Was es ist, es ist, Achtung, es ist im Moment nur ein durchgesickerter Entwurf.
Okay.
Durchgesickerter Entwurf ist ein Begriff aus der Fachsprache des Journalesischen.
Mhm.
Normale Menschen nennen das Versuchsballon. Und Versuchsballon geht, so geht Politik. Also du startest einen Versuchsballon, wartest die Reaktion der Öffentlichkeit ab und setzt dich dann hin und passt dann deine Gesetzesvorlage nochmal so an, dass das Rauschen im Wald nicht allzu laut wird. Also irgendwann ist dann dieser durchgesickerte Entwurf eine Gesetzesvorlage und dann sehen wir, was sie da tatsächlich planen. Aber so wie ich die Bundeswirtschaftsministerin einschätze, wird genau das am Ende dabei rumkommen, was du gerade eben befürchtet hast.
Klingt nicht so schlau.
Nee, ich hätte jetzt eine gute Nachricht aus der Klimaecke noch.
Ja? Na gut, aber nicht, dass du dann alle deine Themen schon hast.
Nein, 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 nein.
Okay, gut.
Die Bermuda-Landschnecke.
Ah.
Poecilozonitis bermudensis. Die galt...
als ausgestorben?
Seit den 1990er Jahren. Weil Schnecken werden halt gefressen und Lebensraum wird verringert sich. Aber sie haben ein paar noch gefunden. Und zwar, Achtung, unter einer Klimaanlage in Bermuda.
Ach.
Irgendjemand hat unter die Klimaanlage geguckt, hat gesagt, ach guck mal, das ist ja die Bermuda-Landschnecke da. Die haben sie eingesammelt, haben die nach Großbritannien in den Zoo gebracht und haben da jahrzehntelang oder jahrelang dran rumgezüchtet, bis sie so ungefähr 60.000 Schnecken hatten.
Oh.
Es gibt ja Leute, die finden Schnecken total fies. Darum, also 60.000 Schnecken. Ich hätte ausrechnen sollen, wie viele Kubikmeter Schnecke das ist. Schleim und so. Und die haben sie dann genommen, haben die nach Bermuda verfrachtet und haben die da wieder ausgewildert.
Okay.
Und jetzt lebt die Bermuda-Landschnecke wieder auf den Bermudas. Bleibt aber weiterhin durch Fressfeinde und schrumpfenden Lebensraum bedroht.
Und ist der Inzucht dann nicht ein Problem, wenn du nur so ein paar findest und machst daraus 60.000? Naja, wir bleiben bei der Wirtschaft. Und ich bin ja immer ein großer Fan davon, Wirtschaftswissenschaften neu zu denken. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut im Guardian.
Heterodoxe Ökonomie.
Ja, so ähnlich, genau. Also es gab im Guardian, habe ich heute von einer Initiative gelesen, die es schon lange gibt, aber ich habe heute erst davon gelesen, die heißt Rethinking Economics. Das ist irgendwie eine globale Bewegung, die wurde gestartet von Studierenden, die es halt irgendwie ein bisschen deprimierend fanden in ihrem Wirtschaftswissenschaftsstudiengang, weil die haben um die Finanzkrise herum studiert und haben halt gesehen, wie um sie herum irgendwie alles zusammenbricht. Aber in den Unis hat man noch die alten Weisheiten, die so die klassische Ökonomik gelehrt, und sie haben halt gefunden, das passt irgendwie nicht zusammen und haben sich dann zusammengetan und mit dem Ziel, das Ganze ein bisschen zu reformieren. Und dann wurde eben dieses Rethinking Economics 5 Jahre später, also 5 Jahre nach der Finanzkrise 2013, an der London School of Economics gegründet, hat mittlerweile tausende Mitglieder in 40 verschiedenen Ländern. Sie sind global vernetzt, machen dann immer so Kongresse und tauschen sich aus und haben eben das Ziel, dass in die Wirtschaftswissenschaften, vor allem in die Lehre an den Unis, auch noch neue, andere Ansätze mit einbezogen werden. Also Ethik zum Beispiel oder Ökologie, Geschichte, also was hat vielleicht auch Kolonialismus mit der jetzigen Ökonomie zu tun? Also alles so ein bisschen, um das Ganze vielfältiger zu gestalten, um Ökologie, Ungleichheit und aber auch Komplexität. Also das war ja der Ausgangspunkt von denen, dass sie gesagt haben, also das, was wir gerade sehen, passt ja überhaupt nicht zu den Theorien, die wir lernen. Also sozusagen ein bisschen mehr die Komplexität dessen, was tatsächlich passiert, mit einzuberechnen. Und tatsächlich haben die es geschafft, das fand ich ganz schön. Seit 2019 ist das, dass sie an Universitäten verschiedene Lehrplanreformen angestoßen haben. Also dass es wirklich aufgenommen wurde in 35 verschiedenen Ländern und dass diese Lehrplanreform auch Zehntausende von neuen Studierenden, also die dann eben nach 2019 angefangen haben, betreffen, sodass die auch tatsächlich Zugang haben zu diesen neuen Ansätzen von Ökonomie.
Was sind das für Ansätze? Das ist mir gerade alles viel zu vage.
Ja, also sie sagen halt, man muss halt, wenn man den Kapitalismus verstehen will, auch die Kolonialismusgeschichte verstehen. Das hängt miteinander zusammen. Wir können Ökologie oder halt Umwelt nicht einfach rausrechnen aus allen ökonomischen Berechnungen, sondern es ist ein zentraler Bestandteil dessen. Und wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir Ungleichheit abbauen. Also es gab auch, ich weiß gar nicht, das ist nicht ganz so alt, nicht 2019, ein bisschen jünger, von der OECD auch mal so eine Studie, die gesagt hat, okay, Wirtschaftswissenschaftler, bitte sagt mal, was braucht eine Ökonomie der Zukunft, um zukunftsfähig zu sein? Und es war relativ ausführlich, haben die gesagt, nein, wir brauchen vor allem auch neue Indikatoren in der Messung. Also wie messen wir, ob unsere Ökonomie funktioniert? Das ist ja meistens BIP und Inflation und was weiß ich. Aber eigentlich bräuchten wir auch noch Messinstrumente. Und das fand ich übrigens spannend. Robert Habeck hat das teilweise eingeführt, als er Wirtschaftsminister war, die uns Aufschluss geben, funktioniert die Wirtschaft auch ökologisch? Funktioniert die Wirtschaft auch, dass sie dem Wohlfahrtsstaat zugutekommt? Also ist sie sozial? Solche Sachen. Und das kommt, glaube ich, aus dieser Bewegung, dass man sich solche Gedanken noch stärker macht als bisher.
Sobald sowas kommt, sobald die Heterodoxen um die Ecke kommen, ich finde die
ich
auch
weiß
super
nicht,
interessant.
Ob es Heterodoxe sind.
Ja, gut. Sobald halt sowas, neue Ökonomik, gab es ja dann auch schon mal, wie hießen die denn in Deutschland?
Neue Institutionenökonomik oder sowas, ne?
Nee, das ist nochmal was anderes.
Okay.
Warte mal gerade, ich überlege gerade, wie hießen die denn? Egal, das um die Ecke kommt. Mir kommt es oft so vor, als wären das überwiegend Bachelor, die die ganzen Grundlagen gelernt haben, also die ganzen Grundlagen, also die Modelle, die einfach die Grundlage der Ökonomik dann bilden, gleichzeitig aber in einer Welt existieren, in der es etwas gibt, das politische Ökonomie heißt. Und das ist was anderes als die Ökonomie.
Ja, sicher. Ja.
Und was du da vorträgst, das klingt so, als würden sie versuchen, aus der politischen Ökonomie eine quasi exakte Wissenschaft zu machen. Und das,
nee.
Ich glaube nicht, dass das funktionieren kann. Und was, weil was du da beschreibst, ist halt auch, dass sie ja die Ökologie mit einberechnen. Das passiert ja. Ja, da, es gibt seit Jahren gibt es den Begriff der Ökosystemdienstleistungen, wo eben tatsächlich die Ökonomen versuchen, den Ökosystemen eine Zahl zuzuordnen, damit wir überhaupt damit rechnen können.
Ja, das passiert ja auch am DIW, ne? Also da ist es ja zum Beispiel ganz zentral. Aber halt noch nicht an den Unis. Und das an den Unis und tatsächlich auch vom ersten Semester an stärker mit einzubeziehen. Das ist eben die Idee von dieser Bewegung.
Die Sache mit den Ökosystemdienstleistungen habe ich gelernt von einem Hochschulprofessor. Also das findet auch an den Unis statt. Darum sagte ich, kann das sein,
dass in
das
in der Lehre, es gibt Lehre und Forschung, sind zwei verschiedene Dinge.
Ich überlege gerade, hat der auch gelehrt?
Geht ja darum, also die Lehrpläne zu ändern. Auch
gelehrt? Genau. Der muss das gelehrt haben, der hat das gearbeitet. Das war ein UFZ-Forscher, der also
aber daher vielleicht kommt, ist es ja eine dieser Initiativen, kann die seit 2019 sein. Wirklich auch die Lehrpläne geändert haben.
Aber mir kommt es oft so vor, als wären das so Sachen, wo du relativ am Anfang deiner, ich sag mal, wissenschaftlichen Karriere stehst und total unzufrieden bist mit dem, was deine Wissenschaft bringt, und darum den großen Wurf sozusagen dir überlegst, um das alles mal neu aufzustellen, was ja vielleicht gar keine schlechte Idee ist. Aber sobald du dann 15 Jahre weiter nach vorne guckst in Forschung und Lehre, findest du auf einmal Leute, die genau das tatsächlich mitbearbeiten. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade ein paar Arbeiten gelesen, da ging es, es gibt so zwei Wissenschaftler, die haben einen Datensatz, aus dem ziehen die ständig neue Zusammenhänge raus. Was kostet der Krieg eigentlich? Wer führt eigentlich wie Krieg? Und das Ganze auch ökonomisch versuchen zu fundieren.
Scheiße. Fundamentalieren.
Fundamentalisieren. also solche Sachen.
Nee, ich glaube wirklich, es geht um die Lehre und ich finde es auch ganz gut oder schön, dass es eben international ist. Also weil ich glaube, ich müsste jetzt nochmal gucken, aber ich meine, die Vorsitzende war Inderin und ist auch eine Frau. Also du hast dann auch noch einen gegenseitigen Einfluss über die typisch westliche Bubble hinweg. Hast du es eben auch nochmal den globalen Süden noch mit stärker reingenommen, die ja andere ökonomische Erfahrungen gemacht haben in den letzten Jahrhunderten als wir zum Beispiel.
Haben sie das?
Ja.
Also, wenn bei denen eine Angebotsverknappung ist, steigen die Preise dann nicht? Also das sind...
Ja, sicher. Es gibt die einen Prinzipien, die immer ähnlich funktionieren, aber zum Beispiel eine Armutsökonomie macht andere Erfahrungen, als wir es vielleicht gemacht haben. Ja, also ein Land, das vor allem auf Knappheit versucht zu wirtschaften.
Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich verstehe, was du meinst und ich verstehe, was die wollen. Ich glaube aber, dass es da viel mehr um politische Ökonomie gibt, also die um politische Ökonomie geht, also die Hernahme oder die Herannahme von ökonomischen Argumenten, um bestimmte Politiken sich zu überlegen, zu rechtfertigen oder denen zu widersprechen. Und
kann sein. Also
ich
habe mir deren Webseite nur kurz angeschaut und fand das auch recht, recht cool und finde es gut. Also und vor allem, wenn es auch wirklich dann auch umgesetzt wird in Lehrpläne, ist es ja offenbar auch sinnvolles Zeug. Also sonst würde ja die Uni nicht sagen, ja, machen wir oder nehmen wir auf. Aber ich habe mich jetzt nicht im Detail da rein verzettelt, welche Uni denn jetzt welchen Kurs anbietet deswegen oder so. Aber
das fände ich tatsächlich mal spannend.
Das könnte man sich mal anschauen.
Muss ich mich mal, ich habe ja einen Kanal, wo ich sowas im Zweifelsfall veröffentlichen kann. Das ist so ganz schön.
Was ich auch ganz schön fand, auch im Guardian heute ein sehr ausführlicher Artikel über einen Komplexitätsforscher, der heißt Doyle Farmer, hast du vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Der ist im Professor, macht unterschiedlichste interdisziplinäre Bereiche, also beschäftigt sich mit Chaos, beschäftigt sich mit Komplexität, aber auch Ökonomie, hat aber auch in der Vergangenheit schon mal Casino in den USA ausgetrickst, weil er eine Maschine gebaut hat, mit der man das
der
kann.
Typ. Ja, den kenne ich. Ja. Der hat noch was. Der hat nicht nur ein Casino abgezockt, der hat noch irgendwen abgezockt. Warte mal.
Genau, der hat die Wall Street mit irgendeinem, also er hat dieses Roulette-Ding, das war mit dem ersten tragbaren Computer.
Genau.
Den hat er gebaut in den 70ern. Und in den 90ern hat er die Wall Street besiegt, steht hier, mit einem Automated Rapid Trading Computer, der dann später verkauft wurde an die UBS Bank.
Der war halt einfach schneller als der Markt.
Ja, in vielen,
das ist das, was die heute machen, ne? Weswegen die ja die Server so dicht wie möglich an die Börsengebäude stellen, mit so dicken Kabeln wie möglich, damit sie Millisekunden schneller als die Konkurrenz sind, die einen Kilometer weiter das Kabel liegen hat und so.
So, jedenfalls, dieser Mann hat einen Vorschlag, was man mal bauen sollte. Und zwar er nennt es einen Supersimulator. Eine Maschine quasi, ein Computer, der versucht für die Weltwirtschaft alle diese ganzen komplexen Dinge, die Wirtschaft beeinflussen, einmal einzuprogrammieren und damit dann Szenarien, also für, sagen wir mal, das nächste Jahr oder die nächsten 5 Jahre zu entwerfen, wo geht die Reise gerade hin? Seine Hauptmotivation ist, also er sagt so, ich bin jetzt über 70 Jahre alt, ich will der Welt noch was Tolles hinterlassen, so, ne? Das haben ja alte Männer manchmal, wenn sie dem Tode ins Gesicht schauen. Und seine Hauptmotivation ist tatsächlich, etwas gegen den Klimawandel zu tun, also sozusagen mit wirtschaftlich sinnvollen Projektionen in die Zukunft den Klimawandel zu stoppen, mit diesem Supersimulator, der dann quasi sagt, das und das und das machen wir und dann wird alles gut. Ja,
ich feixe hier so rum, weil es gab mal bei Umberto Eco, gab es mal einen Aufsatz, der hieß, eine Karte des Reiches im Maßstab 1:1. Und immer wenn ich mit ModelliererInnen spreche, also WissenschaftlerInnen, die Modelle machen, ist eine meiner Standardfragen, wann bekommen wir denn ein Modell der Stadt im Maßstab 1:1? Also wann kriegen wir ein so fein granuliertes Modell deines Forschungsbereichs, am besten noch grafisch auch so aufbereitet, dass so Leute wie ich das verstehen, wo wir halt sagen können, ja, wenn der die Heizung runterdreht, dann wird da hinten das Licht heller oder irgendwie sowas. Darum grinse ich so, weil die lachen sich immer kaputt, wenn ich mit der Frage komme.
Nee, so ist der natürlich nicht. Ich habe jetzt auch völlig übertrieben. Der sagt halt, wenn dieser Supersimulator zum Beispiel für die Finanzkrise 2008, also er und sein Team, die haben die haben sozusagen die wirtschaftlichen Daten, die vor 2008 verfügbar waren, genommen und in so eine Art, ich nenne es jetzt mal Prototyp, aber es ist natürlich kein Prototyp von dem, was die tatsächlich vorhaben, aber die haben das einfach mal in so eine Maschine geworfen, die sie jetzt schon haben, gebaut haben und haben gesagt, wir hätten wir damals diese Methode schon gehabt, die Finanzkrise sehr zuverlässig vorhersagen können und man hätte einschreiten können und sie verhindern können.
Wie fein löst denn dieser Simulator auf?
Ja, es gibt ihn ja noch nicht.
Okay,
dann, er will ihn bauen. Er sagt, er kostet 100 Millionen.
Und wie fein soll er auflösen? Runter auf die Bank, runter auf den Sektor, runter auf den Kunden?
Die Weltwirtschaft. Also sehr groß.
Dazu gehöre auch ich.
Ja, auf eine Art, aber schon so eher, ich glaube eher die großen Zusammenhänge, also so Crashs vorhersagen oder eben auch Länder dabei unterstützen, die Klimakrise zu bewältigen. So in die Richtung habe ich es verstanden, soll es gehen. Er sagt jetzt auch nicht, ich will 100% alles, was passieren kann, vorhersagen. Er sagt eben, die Finanzkrise hätten wir vorhersagen können, behauptet er hinterher, kann man hinterher immer leicht behaupten. Sein Argument ist, wenn wir nur 1% dessen vorhergesagt hätten, was in der Finanzkrise passiert ist, nicht das alles, was passiert ist, aber wenn wir vorhergesagt hätten, hier, da läuft irgendwo irgendwie was schief. Und es gab ja diverse Leute, die gesagt haben, hier entsteht eine Blase. Also bevor die Immobilienblase dann tatsächlich geplatzt ist.
Problem ist, die Leute gibt es immer, ne?
Die Leute gibt es immer.
Wir erinnern uns an diesen einen Börsenreporter, der seit 2008 oder sowas für jedes Jahr den Zusammenbruch des Euro und der Weltwirtschaft vorhersagt, einen eigenen Fonds aufgelegt hat, der schlechter performt als alles, was man sich so, nee, das weiß ich gar nicht, wie schlecht er performt.
Aber so ein Super-Simulator würde ja wahrscheinlich sehr viel komplexer denken als dieser Typ, der immer daneben liegt. Und also ich finde es eigentlich ganz charmant, weil er sagt, selbst wenn wir nur 1% der schlimmsten Crashs verhindern könnten, wenn man guckt, was die Finanzkrise damals die Welt gekostet haben, ist es ja auch nur ein kleiner Prozentsatz dessen, was der Supersimulator, oder würde der Supersimulator nur ein Mini-Prozentsatz dessen kosten, was wir vielleicht sparen könnten. Ich fand es spannend. Ich höre mir solche Geschichten gerne an und ich kann 0% Aussage dazu treffen, wie realistisch so ein Ding ist. Aber deswegen ja auch die Vorgeschichte von diesem Typen. Der hat schon krasse Sachen gebaut in der Vergangenheit. Er ist Komplexitätsforscher, also ist Professor dafür auch. Ich denke, er weiß vielleicht, wenn es jemanden gibt, dann vielleicht eher, wovon er da spricht. Und ich würde ehrlich gesagt mir wünschen, dass die Welt oder dass irgendjemand sagt, 100 Millionen Dollar, mach. Das wäre doch mal ein Projekt für Elon Musk.
Ja, aber dazu müsste er verstehen, worum es geht. Und das tut er ja nicht, weil der Typ glaubt ja ernsthaft, man könnte zum Mars fliegen und da eine Kolonie bauen. Das ist ja, Gut, ob er es ernsthaft glaubt, weiß ich nicht, oder es einfach nur als Ausrede benutzt, aber also Elon Musk nicht, aber vielleicht die Frau von Bill Gates, die hat ja auch genug Geld mitgekriegt.
Ja, ne? Ja, oder
die Frau von Bezos.
Die Ex von Bezos.
Ja, meine ich ja, die Exen. Ja. Genau. Die haben ja eh jetzt so ein bisschen das Problem, dass die auf Gedeih und Verderb, weil sie mal mit diesen Typen verheiratet waren, auch irgendwie in den Sumpf mit runtergezogen werden, in dem diese Typen gerade warten.
Die tauchen auch in den Epstein-Files natürlich auf.
Ja, wenn nicht, wahrscheinlich. Ich möchte gerne mal wissen, wie oft Klein in den Epstein-Files steht.
Soll ich für dich gucken?
Ja, kannst du ja bei Gelegenheit mal machen. Währenddessen erzähle ich von der schlagenden Verbindung Lesubia. Hast du von der schon mal gehört?
Nee,
ist auch keine schlagende
nicht.
Verbindung, sondern ist eine Studie vom Bundeskriminalamt. Es ist eine Dunkelfeldstudie mit dem Titel Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag, Lesubia. Ah, ich wollte dich nur auf eine falsche Pferde.
Hast du geschafft?
Habe ich geschafft.
Hast du geschafft.
Das ist die erste Studie dieser Art, die es seit 20 Jahren gibt. Lang lag das Ding rum. Ich ratter jetzt mal ein paar Detailzahlen runter, ohne zu viel Zahlen zu nennen. Der Anteil der Personen, die in ihrem Leben sexuell belästigt wurden. Knapp 2/3 aller Frauen, knapp 1/3 aller Männer. Der Anteil der Personen, die in den letzten 5 Jahren von psychischer Gewalt betroffen waren, ist bei Männern und Frauen ungefähr gleich groß, knapp 1/4 aller Personen. Anzahl der Personen, die in ihrem Leben mindestens einen sexuellen Übergriff erlebt haben. Gut, jede 5. Frau, jeder 20. Mann. Gut, jede 20. Frau wurde in ihrem Leben vergewaltigt. Und in nur 3% der Fälle haben die befragten Frauen die sexuelle Gewalt angezeigt. Und das ist seit der letzten Studie von vor 20 Jahren noch gesunken, diese Anzeigebereitschaft. Ich mag gar nicht versuchen zu spekulieren, warum das so ist. Ich vermute mal, dass Frauen vom Staat wenig Hilfe sich erwarten, also wenig Vertrauen in die Staatsorgane haben. Also das finde ich schon ganz krass. Also ich habe hier noch so ein paar. Ja, ich finde diese Zahl allein schon, also ich bin ein Typ. Mich betrifft es nicht. Ich bin ein weißer, wie heißt es, Cis-Mann, also ein weißer heterosexueller Mann. Niemand steht auf der Privilegienleiter höher als ich. Da, wo ich auf der Privilegienleiter stehe, spielen nur noch Einkommens- und Statusunterschiede eine Rolle. Und die sind letztlich egal, weil wenn wir alle weißen Männer, alle weißen heterosexuellen Männer in Badehose im Garten stehen, sieht man keinen Unterschied mehr. Ich würde natürlich sofort zu einem Bullen rennen. Und ich krieg das nicht verarbeitet. Ja, also erstens mal diese Zahlen. Gut, jede 5. Frau, ja, hat einen sexuellen Übergriff. Also das ist jede 20. Frau wurde vergewaltigt. Stell dich in den Supermarkt, jede 20. Frau, die durch die Tür kommt, ist vergewaltigt worden. Aber nur 3% haben das angezeigt.
Willkommen in meiner Welt.
Und das kann doch nicht sein. Also gut. Der Schweregrad der Gewalterfahrung ist bei Frauen über alle Gewaltformen hinweg teilweise deutlich höher als bei Männern. Jüngere Personen sind bei fast allen Formen der Gewalt ebenfalls teilweise deutlich häufiger betroffen als ältere Personen. Liegt vor allen Dingen an hier Cyber-Zeugs. Personen mit Migrationshintergrund tendenziell stärker betroffen. Frauen mit Migrationshintergrund tendenziell noch stärker betroffen. Anzeigequoten über alle Gewaltformen niedrig. Queere sind stärker betroffen als die restliche Bevölkerung. Erfahrungen mit Gewalt in der Kindheit sind sehr weit verbreitet. Und Personen, die Gewalt zwischen Erziehungsberechtigten erlebt haben, wurden häufiger selbst Opfer von Gewalt durch Erziehungsberechtigte. Und in der Stadt ist die Gewaltbetroffenheit höher als in den ländlichen Gebieten. Das war jetzt nur mal schnell runtergerattert. Die Studie ist offen, also kann man sich runterladen und in Ruhe durchgucken und sich vielleicht einmal Gedanken darüber machen, was denn hier eigentlich schief läuft. Also hier läuft doch was schief. Weißt du?
Ja. Das ist halt.
Die Frauen werden alle vergewaltigt und gehen nicht zu den Bullen.
Oh. Weil ihnen eh keiner glaubt.
Und das finden
glaubt.
Wir alles irgendwie anscheinend völlig normal.
Nee, das weiß ja kaum jemand.
Ja, oder so.
Das Wissen, in Anführungszeichen Wissen, ne, muss man echt ganz große Anführungszeichen dazu setzen, über Vergewaltigung in Deutschland ist, ja, als Mann musst du ja aufpassen, dass du nicht mit einer Frau in den Fahrstuhl gehst, weil sonst wirst du hinterher noch der Vergewaltigung beschuldigt.
Kann passieren. Ist sogar mir schon passiert. Aber das ist
aber
halt
das ist halt das, was Leute über Vergewaltigung denken,
ja,
dass sozusagen immer nur behauptet wird, es ja gäbe sie. Aber in Wahrheit sind die Männer ja unschuldig. Das ist das, was in den Köpfen der meisten drin ist.
Das heißt, aber auch dann gleichzeitig, ich sollte diese Geschichte von dem falschen Vergewaltigungsvorwurf gegen mich nie wieder irgendwo erzählen. Die sollte ich einfach für mich behalten und drüber schweigen. Es hat mir nicht geschadet. Also schon damals bei den Peers, die dann aber auch irgendwann recht schnell begriffen haben, okay, die, nennen wir sie B, die hat einen an der Waffel und Holgi ist nicht der Einzige, den sie da irgendwie aufs Korn genommen hat.
Ja, das ist, genau. Kenne ich ja auch so einen Fall.
Genau, ja, den kennen wir sogar bei. Sowas passiert, aber das ist tatsächlich was, das sollte man dann wirklich untereinander ausmachen und nicht in die Öffentlichkeit tragen, weil natürlich in dem Moment, wo ich diese Geschichte erzähle, kommt der Nächste um die Ecke und sagt, da.
Dem Holgi ist das auch passiert.
Dem Holger ist das auch passiert, genau.
Absolut. Also deswegen, ich bin immer so hin und her gerissen, weil ich kenne ja auch so eine Person. Und dann, diese Person ist schuld, dass ich sage, nee, believe the victims, nee.
Ja.
Aber eigentlich brauchen diese 97%, die nicht anzeigen, die brauchen believe the victims, die brauchen, dass ihnen erstmal geglaubt wird. Weil die kommen zur Polizei und die Standardeinstellung ist, naja, das können sie ja nicht beweisen.
Ja, vor allem, was tragen sie auch so einen kurzen Rock?
Das ist, weiß ich nicht, ob das heute noch gesagt würde.
Och, ja.
2011 gab es deswegen die Slutwalks, ja.
Das wird heute mit Sicherheit noch gesagt.
Also aber was ich toll finde, ist eben, wie Spanien das macht. Also da haben wir Ende des letzten Jahres im Lila Podcast ausführlicher drüber getroffen. Die haben richtig viel zur Prävention. Gerade auch von Gewalt, aber auch eben natürlich, meine Vergewaltigung ist eine Form der Gewalt.
Ja, und vor allen Dingen muss man auch, also das ist auch so ein Ding, also da kann ich jetzt auch wieder aus eigener Erfahrung sprechen. Ein Typ, der einmal vergewaltigt, der vergewaltigt auch zweimal. Ein Typ, der einmal einem eins auf die Fresse haut, egal ob ein Mann oder eine Frau, der macht das auch ein zweites Mal. Das ist kein Versehen, das ist angelegt in der Person. Ich war betrunken, ist kein Argument. Wie bin ich, wenn ich betrunken bin, Katrin? Hau ich dann plötzlich Leuten auf die Fresse?
Nee, Gott sei Dank nicht. Du wirst ziemlich fast noch harmloser, als du eh schon bist.
So, das heißt, es ist in den Menschen, es muss in den Menschen irgendwie angelegt sein, wenn wir überprüfen. Was mir da auch einfällt, ist, erinnere dich dran, was das für ein Kampf war, den damals, und wenn die Piratenpartei nicht eine Legislaturperiode im Berliner Abgeordnetenhaus gesessen hätte, hätten wir das heute noch nicht, was das für ein Kampf war, an der Charité eine Gewaltschutzambulanz einzurichten, wo vergewaltigte Frauen hingehen können, wo pseudonym muss man sagen, erstmal dokumentiert wird, was passiert ist, sodass das irgendwo festgehalten wird und sie erstmal ihr Trauma verarbeiten können, bevor sie zur Polizei gehen und das anmelden und sich da eventuell dann noch ein Stück traumatisieren lassen. Also solche Sachen muss es eigentlich in jedem verdammten Krankenhaus geben.
Das hilft auch sehr viel.
Ja. Und dieses mit den Kerlen, das ist eigentlich das Problem. Also als ich das Ding gelesen habe, ich war lange nicht so fassungslos, wirklich. Weil es ist 2026 und zumindest fühlt die Welt sich so an, als wären wir schon wesentlich weiter.
Nicht, wenn man in die Epstein-Files guckt. Und ich habe geguckt, es gibt eine Bella Klein und der Name Klein kommt über 20.000 Mal vor, Holger.
Ich muss weg.
Aber nicht Holger Klein. Holger Klein haben wir nicht.
Gar keinen Holger?
Gar keinen Holger. Also Holger Klein auf jeden Fall nicht. Es gibt Holger, aber auch nur 7-mal oder so. Wer ist Holger Kraus? Naja.
Das ist mein Pseudonym, wenn ich mich irgendwo anmelde bei Porno-Webseiten und so.
Die Epstein-Files vor 2 Wochen veröffentlicht. Jetzt hatten die JournalistInnen seit letzter Woche wieder eine ganze Woche Zeit, sich da durch diese Millionen von Dateien zu wühlen, die auf einmal einfach so über die Welt geschüttet wurden. Und ich hatte es letzte Woche schon gesagt, aber inzwischen hat sich es wirklich mehrfach bestätigt, dass es ein Muster gibt, dass das Department of Justice, also das US-Justizministerium, sehr viel geschwärzt hat, was die Täter schützt. Also die Namen von Tätern sind geschwärzt, werden gleichzeitig sehr viel nicht geschwärzt wurde, was die Opfer schützen würde. Also deren Namen sind oft nicht geschwärzt. So. Und besonders deutlich hat es diese Woche Jamie Riskin formuliert. Der ist das ranghöchste Mitglied des Justizausschusses des Repräsentantenhauses. Der ist durch die Socials gegangen mit der Aussage, der Name Donald Trump sei in den ungeschwärzten Epstein-Files, die er nämlich gesehen hat.
Eine Million Mal oder so, ne?
Ja, drin. Und er hat eben die ungeschwärzten Files tatsächlich gesehen und er sagt, er hält das für eine, Zitat, entweder spektakuläre Inkompetenz und Schlamperei oder, Zitat, wie viele der Überlebenden glauben, eine bewusste Drohung an andere Überlebende, die darüber nachdenken, sich zu melden, dass sie vorsichtig sein müssen, weil sie ebenfalls entlarvt und ihre persönlichen Daten durch den Dreck gezogen werden können.
Hast du eigentlich auch Probleme mit dem Begriff Überlebende? Das unterstellt ja, dass man davon stirbt.
Ja, viele bringen sich ja selber um.
Okay.
Daher kommt das auch.
Ich habe arge Probleme und vielleicht ist das jetzt auch wieder so ein Ding, was auf Prävention aus meinem Thema davor einzahlt. Aber ich habe arge Probleme mit dem Begriff Überlebende, weil das unterstellt halt einen Krieg oder sowas, wo die Kugeln fliegen und so. Das ist, wenn ich leben, also wenn überleben oder sterben. Also das Gegenteil von überleben ist halt sterben. Da gibt es überhaupt keinen Graubereich. Und ich habe halt immer, ne,
ja, Amin Nasseh,
Kritik der großen Geste. Ne? Das ist so ein...
Vielleicht nimmst du es zu wörtlich an der
Ja, natürlich.
Stelle. Also, weil
wie soll ich denn sonst das Wort Überleben nehmen?
Die Alternative ist ja zu sagen, es sind Opfer.
Ja, das...
Und das wollen sie halt nicht. Sie wollen halt diesen Begriff nicht.
Okay.
Den lehnen sie halt ab, weil sie halt sagen wollen so, ja, ich bin nicht nur ein Opfer, sondern es gibt für mich ein Leben nach diesem Ding. Und daher kommt dieses Überleben quasi. Es ist wie ein zweites Leben sozusagen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
Macht es natürlich auch wieder schwer, Leute wie mich bei der Stange zu halten, weil ich jedes Mal drüber stolper.
Naja. Aber über Sachen zu stolpern ist ja auch nicht nur was Schlechtes. Sondern da denkt man vielleicht auch nochmal drüber nach oder wie auch immer. Was ich ganz cool finde, inzwischen gibt es einen sehr gut gepflegten Wikipedia-Artikel, List of People Named in the Epstein Files. Das ist keine vollständige Liste und sie wächst und es wird auch kontrolliert. Die Basis für diese Liste ist die Arbeit von JournalistInnen. Also Wikipedia musst du immer gute Quellen liefern, bevor irgendwas als Änderung akzeptiert wird. Und in der Liste haben wir also diverse Namen inzwischen. Die sind ganz schön lang, kann man sich so durchscrollen, kann man aber auch alphabetisch oben drüber, kann man so gucken nach dem Alphabet oder halt einfach die Suchfunktion nehmen. Wir haben da alte Namen drin, die wir schon aus den Veröffentlichungen vom letzten Jahr kennen. Da ist Woody Allen, Steve Bannon, Joscha Bach. Aber es kommen auch eigentlich fast jeden Tag neue Namen dazu. Und laut den Epstein-Files oder dieser Liste ist tatsächlich auch der Dalai Lama betroffen.
What?
Er ist jetzt auch nicht, dass er da drin auftaucht und man jetzt dem Dalai Lama unterstellen würde, er hätte irgendwie was mit dem Mädchen gehabt oder so. Das glaube ich überhaupt nicht.
Das ist ja eh so ein Ding. Nicht alle, die mit Epstein zu tun hatten, haben diesen Kinderschänderring gleichzeitig auch benutzt und bedient. Ne?
Finde ich auch wichtig zu sagen, weil wenn du mal überlegst, wie viele, weißt du, der war befreundet mit dem, das kann doch nicht sein, dass er das nicht gemerkt hat. Von wie vielen unseren Freunden kennen wir das Sexleben? Also klar, wenn du jetzt bei dem auf dieser Insel warst, wenn du bei dem zu Hause warst, ich habe schon den Eindruck, es gibt unterschiedliche Anlässe. Also das hat Virginia Giuffre auch beschrieben. Es gab eben Anlässe, da sollte sie unbedingt dabei sein oder da wurde sie dann auch an bestimmte Männer, ne, mit denen aufs Zimmer geschickt und so. Also da war dann klar, die Mädchen spielen auch so eine Art, ja, wie so ein Klebstoff zwischen den Männern. Also dass das sozusagen ein Teil der Beziehung ist. Und aber es gab auch Anlässe, da mussten die auf ihrem Zimmer bleiben oder durften sich auf keinen Fall blicken lassen. Also ich glaube schon, dass nur, ich war befreundet mit Jeffrey Epstein, nicht automatisch heißt, dass man gewusst haben muss, was da passiert ist. Zumindest nicht vor 2008. Dann wurde er dafür ja auch verklagt und so weiter. Wer sich danach noch mit ihm getroffen hat, so wie Joscha Bach oder so, hat sich meistens darauf berufen, ja, einmaliger Fehltritt, bla bla. Weil da wurde er ja auch, das ist ja auch interessant, das FBI hat ja völlig versagt damals. Er wurde ja nur für die kriminelle Prostitution einer Minderjährigen verurteilt. Eine.
Ja, der hat sich mehr oder weniger da freigekauft. Also hat nur für eine auf den Kopf gekriegt, waren aber 50 oder so irgendwie sowas.
So. Ne? Ja. Also nicht nur 50, man muss ja wirklich von Hunderten bis sogar 1000 ausgehen.
Ich dachte gerade, ich hätte übertrieben.
Nein, nein.
Alter Vater, ey.
Nein, nein. Also insofern, trotzdem, das, was die Leute sagen können, ist, naja, es gab dieses eine Mädchen, ne, für die er da verurteilt wurde. Und wer weiß, vielleicht hat die ja gesagt, sie sei volljährig und war es nicht und so. Also solche Geschichten lassen sich dann noch sehr gut erzählen und man glaubt die im Zweifel ja.
Ne? Weil man auch genug Leute kennt, denen sowas passiert.
Ich kenne niemanden, aber
ich,
okay.
Ich kenne einen Mann, dem ist sowas mit einer 17-Jährigen passiert, der überhaupt einfach nur nicht gefragt hat, wie alt bist du eigentlich? Zack, hast du den Salat. Weißt du, es kann ja tatsächlich passieren. So, und wenn man jetzt nicht gerade, so wie ich eben gesagt habe, davon ausgeht, also vom Schlimmsten ausgeht, nämlich dass, wenn du das einmal machst, dann machst du es immer, weil es angelegt ist in dir. Wenn du davon nicht ausgehst, wenn du, und davon musst du nicht notwendigerweise ausgehen, weil nur weil ich eine bestimmte Urteilsart habe, muss ja nicht jeder diese Urteilsart haben. Und es kann ja durchaus sein, dass irgendwie, bleiben wir bei Joscha, der war auch gerade diese Woche in der Zeit ein sehr langes Interview mit ihm. Wenn du das liest, wenn du das alles glaubwürdig findest, was er sagt, dann ist es halt einfach mal so, dass Joscha in bestimmten Bereichen der Realität oder des Zwischenmenschlichen ein getrübtes Urteilsvermögen hat. Dann kann dir das passieren, vor allen Dingen, wenn du dann auch noch wie Joscha von Epstein deine Forschung finanziert gekriegt hast, die niemand sonst finanzieren wollte, die gut genug war, dass du damit erfolgreich warst.
Ja, eben.
Ich will jetzt hier niemanden den Kopf aus der Schlinge nehmen oder sonst irgendwie was, aber ja, nicht alle, die in diesen Listen stehen, sind tatsächlich diejenigen, die sich da an Mädchen vergangen haben.
Und nicht nur, dass sie sich nicht dran vergangen, das ist ja nochmal ein anderes Level, aber haben sie es gewusst? Also Mitwisser zu sein und nichts zu sagen, ist ja schon schlimm genug. Ne?
Bezweifle, was wissen wir, wer bei uns in unserem Freundes- und Bekanntenkreis jemals irgendwie sexuell übergriffig war?
Wir wissen überhaupt nicht über das Sexleben von unseren Freunden.
Ich weiß noch nicht mal, ob ich selbst sexuell übergriffig war. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich das früher mal war.
Bestimmt, du warst ein Jugendlicher in den 80ern.
Ja,
ja.
So.
Also.
Das verdränge ich natürlich auch. Ja?
Also
und wenn jetzt heute irgendwie ich in irgendwelche Verhältnisse komme, also wenn jetzt heute der heutige Jeffrey Epstein ankommt und sagt, komm mal Holgi, ich kaufe dir deine Podcast-Produktion ab so und so und du kannst, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, meine Güte, das ist okay, der war dafür im Knast, aber der ist ja jetzt wieder in Ordnung, kann ja durchaus sein. Auch das ist möglich. Resozialisierung ist möglich. Vielleicht nicht in einem US-Knast.
Eine Nebenbemerkung. Ja. Ich bin gestolpert ein bisschen in dieser Wikipedia-Liste. Und hatte das Gefühl, ja, man merkt halt manchmal, dass die Wikipedia überwiegend von Männern editiert wird. Und das ist folgende Passage über einen Brad Ratner, das ist so ein US-Filmemacher. Weitere im Januar.
Das ist der Typ, der Melania gedreht hat.
Okay, das habe ich in meinem Kopf gar nicht zusammengebracht. Dankeschön, das ist eine sehr wertvolle Verbindung. Also in dem Abschnitt über ihn steht: Weitere im Januar 2026 veröffentlichte Bilder zeigen Ratner auf einem Sofa neben Epstein und zwei Frauen, deren Identität unkenntlich gemacht worden war. Und eine Reihe von Vorschaubildern, die man hat halt ganz oft nur so Vorschaubilder in diesen Files, zeigt Ratner, Epstein und Brunel, Jean-Luc Brunel, mit verschiedenen Frauen. Und dann der Satz: In den Akten fanden sich keine Hinweise auf ein Fehlverhalten, Zitatende. So, und jetzt Jean-Luc Brunel, das ist dieser französische Model-Scout, ich habe dir schon von dem erzählt, der sehr eng mit Epstein war, der quasi so der Epstein-Außenposten in Frankreich war. Jean-Luc Brunel war halt Model-Scout, also er hat die perfekte Position, um Mädchen zu rekrutieren für so Leute. Hat er auch gemacht, also der war auf jeden Fall eine sehr zentrale Figur in diesem Menschenhandelsring, kann man sagen. Und wird auch in Virginia Giuffres Buch ausführlich beschrieben, der Typ. War auch in Frankreich in Haft, also ist festgenommen worden. Die Beweislage war stark. Die Beweislage war so stark, dass auch Brunel in der Haft Suizid begangen hat. Also 2022 hat er sich das Leben genommen. Und wie kann man denn schreiben? Also es gibt Fotos von Ratner, Epstein und Brunel und verschiedenen Frauen, aber keine Hinweise auf Fehlverhalten. Also sorry, aber für mich sind dann solche Fotos mit zwei Menschenhändlern und vermutlich deren Handelsware sehr starker Hinweis auf Fehlverhalten. Aber gut, ist trotzdem insgesamt eine wertvolle Übersicht und auch schön für das Verhältnis von Epstein und Donald Trump gibt es inzwischen auch einen eigenen Wikipedia-Artikel, The Relationship of Donald Trump and Jeffrey Epstein. Kann man sich auch durchlesen, ist alles nochmal, habe ich aber letzte Woche, glaube ich, schon recht viel von erzählt, nochmal drin. Und was CNN auch diese Woche nochmal gemacht hat, ist zu gucken, was hat eigentlich Donald Trump und was hat sein Team behauptet Und was zeigen jetzt die Dokumente, die veröffentlicht worden sind? Und da habe ich nur zwei Sachen rausgenommen, die ich sehr wichtig finde. Nämlich erstens, Trump hatte behauptet, er hätte keine Ahnung von Epstein und den Mädchen gehabt. Das ist widerlegt. Und er hat behauptet, das Justizministerium hat behauptet, also Namen von Männern sind nicht anonymisiert worden. Und das habe ich ja auch gerade erzählt, ist massenweise geschehen. Also haben sie dann auch die Beweise. Und wie gesagt, also der Raskin, der eben im Justizausschuss sitzt und die ungeschwärzten Files gesehen hat, sagt, das Ding mit 1 Million Mal sei Donald Trump aufgetaucht. Zum Vergleich, in den Dateien, die uns normalen Menschen zugänglich sind, gibt es für Donald Trump 1400 Treffer.
Mhm.
Also das wäre dann quasi nur ein Promille.
1,4 Promille.
Dessen, was tatsächlich passiert ist. Und dann fand ich noch ganz interessant, hatte ich schon letzte Woche angefangen, mich ein bisschen einzulesen und habe es jetzt noch mal ein bisschen weitergetrieben. Ehud Barak. Ehud Barak war mal in Israel Ministerpräsident vor Netanyahu. Also es ist wirklich der bevor Netanyahu 2001 Ministerpräsident war, von 1999 bis 2001 Ministerpräsident war. Und er war auch schon Außenminister, Verteidigungsminister in Israel, also ein wichtiger israelischer Politiker einfach, mit viel Einfluss, mit viel Wissen auch so. Und ich hatte letzte Woche schon erzählt, es gab so eine Aussage von einer FBI-Quelle, dass Barack Epstein zum Spion ausgebildet haben soll, eine Quelle, deren Glaubwürdigkeit ich jetzt aber nicht so hoch anhängen würde, weil das FBI hebt ja hervor, wenn eine Quelle besonders glaubwürdig ist. Das war bei dieser jetzt nicht der Fall. Und wenn man sich die anderen Sachen, die diese Quelle berichtet, anschaut, dann ist es eher die Weltsicht von jemandem, der an die jüdische Weltverschwörung glaubt. Also da wurden immer bestimmte Verbindungen zu bestimmten, in Anführungszeichen, mächtigen Juden herausgepickt und hervorgehoben. So. Jetzt haben wir aber eine über 3 Stunden lange Aufnahme von Epstein und Ehud Barak. Die stammt aus dem Jahr 2014.
Mhm.
Die habe ich jetzt erstmal nur automatisch transkribieren lassen. Habe es jetzt noch nicht geschafft, die ganzen 3 Stunden zu hören. Andere Journalisten haben es aber geschafft. Also ich verlinke da auch einen Artikel. Und da sind seltsame Aussagen drin. Also wo Barack irgendwie sagt, dass er sich das so vorstellt, dass aus Russland 1 Million Menschen nach Israel emigrieren könnten.
Mhm.
Darunter viele junge, schöne Mädchen, die groß und schlank sind, nach Israel kommen. Er erklärt auch, er hätte mit Wladimir Putin gesprochen. Und die Idee ist sozusagen, dass diese Einwanderung von Russen das Bevölkerungswachstum der arabischen Bevölkerung in Israel ausgleichen könnte. Mhm. Also lieber russische Migranten als noch mehr Araber. So. Also es ist auch sehr rassistisch.
Ja, aber das ist ja, ist das nicht so eine mehr oder weniger fast schon normale zionistische Annahme? Wir müssen uns so viel wie möglich fortpflanzen, damit wir mehr und stärker und größer sind als die anderen und so.
Ja.
Also das wundert mich jetzt nicht. Also das hätte ich als israelischer jüdischer Politiker miterlebt, was Ehud Barak miterlebt hätte, würde ich wahrscheinlich ähnlich denken. Ich würde es anders formulieren, aber ich würde wahrscheinlich ähnlich denken.
Ja, also dieses Gespräch ist geprägt von sehr, sehr vielen Aspekten zum Thema Sicherheit. Komme ich auch gleich noch zu einem anderen. Also es ist wirklich so zentral, dass aber interessant auch, dass er das alles mit Epstein besprochen hat. Also wirklich internationale Politik. Wie könnte man die Sicherheit Israels mithilfe der USA, der Europäer, aber auch indem man eben, das ist ja auch passiert in den letzten Jahren, mit den anderen arabischen Staaten quasi freundschaftliche Beziehungen startet, sogar mit Iran. Also hier wird sozusagen so eine Vision entworfen, wo man sich irgendwie mit dem islamischen Regime in Iran einigt und dann irgendwie die ganze Region sicherer wird und so. Also es, was ich dann hinterher ganz lustig in Anführungszeichen fand, ist, dass dann Barack diese Woche auch im Interview war und da dann gesagt hat, ja, er hätte eine unglückliche Wortwahl verwendet mit unvernünftigen Stereotypen. Und dann hat er aber die Zuschauer auch aufgefordert, und das fand ich so, naja, sich selbst zu fragen, ob sie nicht auch so in privaten Angelegenheiten sprechen würden.
Ja, Herr Barack, in privaten Angelegenheiten, aber wenn
es
du
war
Ehud
halt
Barak, nein,
es war, es
wenn du Ehud Barak bist und irgendwo ein Rekorder läuft, bist du nicht in einer privaten Angelegenheit unterwegs.
Ich weiß nicht, ob er wusste, dass der Rekorder läuft.
Ja gut, dann
Und da dachte ich, ach guck, das kennen wir doch auch von Friedrich Merz, ne? So der Appell an den kleinen Rassisten in den normalen Leuten.
Fragen Sie mal Ihre Tochter.
Ja, eben, genau. Das fand ich, das war so ein bisschen so eine Parallele. Naja, und dann, auch in diesem Gespräch, gab es dann eben einen Tipp von Epstein für Barack. Wie gesagt, ging ganz viel um Sicherheit, also riesige sicherheitspolitische Fragen, wie umgehen mit den Palästinensern, wie umgehen mit Iran, islamistischem Terror und so weiter. Und es geht eben auch um Cybersecurity. Also Epstein soll laut mehreren Medienberichten auch Palantir und Peter Thiel empfohlen haben.
Klar.
Was wiederum gut zu dem passen würde, da hatten wir ja letzte Woche schon bei Peter Mandelson drüber gesprochen, der sich eben für den Einsatz von Palantir in UK sehr stark gemacht hat mit seiner komischen privaten Lobbyfirma, obwohl er da irgendwie in diesem House of Lords sitzt. Also wo ich auch immer denke,
das ist ein derart abgefuckter Sumpf, den wir da weltweit sehen,
ja,
bei den Reichen und Mächtigen.
Ja.
Das also, ja. Und ich frage mich auch, das ist jetzt ein privates Gespräch, also es nicht aufgezeichnet wird. Ich frage mich mittlerweile, nutzen diese Leute uns eigentlich irgendwas? Das ist, was ich mich immer wieder. Ich denke dann jedes Mal so, wir brauchen keine Milliardäre. Und wenn wir keine Milliardäre haben, dann haben wir auch nicht mehr so viele Leute, denen es praktisch gar nichts ausmacht, Politiker mit Millionen und Abermillionen zu schmieren. Weil wenn du nur noch Leute hast, die nicht mehr als 10, 15 Millionen haben, denen tut es weh, dem anderen eine Million abzugeben. Ach, schneid das raus, war ein Privatgespräch.
Aber ich habe das Gefühl, heute ist die Sendung, in der du immer mehr auf meine Seite kommst. Aber wir haben Kekse, Holger, wir haben Kekse.
Kekse!
Ich bleibe mal bei Palantir, wo ich gerade dabei bin. Ich mache es auch kurz. Es gab eine Recherche von 404. Das ist ja dieser Fehler, der immer angezeigt wird, wenn, du weißt schon, im Internet was kaputt ist.
Im Internet was kaputt ist, wenn es das File, das du haben willst, nicht gibt.
Und zwar, dass eine Software namens Elite von dieser ICE, also dieser der Gestapo, eingesetzt wird, um Migranten zu finden. Und dieses Tool wiederum, Elite, das bezieht personenbezogene Daten, Adressen, alles Mögliche aus dem Department of Health, also dem Gesundheitsministerium, ein. Auch sowas wie Medicaid-Daten werden da verwaltet und andere Quellen, worauf diese Elite Zugriff hat, benutzt, um Informationen darüber zu bekommen, wo sind denn noch Migranten, die wir jetzt festnehmen und ausweisen können. So, und das Ganze basiert auf Palantir. Das heißt, weil es immer wieder heißt, nein, Palantir wird nicht von ICE genutzt und hat gar nichts damit zu tun und so. Also da gibt es wirklich, die Kritik gibt es nämlich schon länger. Dieses Tool macht genau das und das wirklich, es ist total, ich finde es so dystopisch. Also das ist wirklich 1984, was die da machen, dass sozusagen du hast, gab es wohl auch früher immer mal wieder, dass du so, das nennt sich Total Information Awareness.
Mhm.
Also dass sozusagen das Ziel ist, alle verfügbaren Informationen zu sammeln und durch eine KI natürlich, also nicht durch Menschen, sondern durch eine Maschine auswerten zu lassen und dann zu sagen, hier und da und ganz gezielt.
Der gläserne Bürger hieß es in den 1980er Jahren, als die Volkszählung boykottiert werden sollte.
Und tatsächlich wird das eben so quasi ohne, also jetzt wird es aufgedeckt, aber es wird tatsächlich schon genutzt.
Ja, natürlich, das passiert. Und das passiert auch in Deutschland. Also deutsche Polizeien setzen teilweise auch Palantir ein und wollen das auch noch bundesweit ausrollen. Und das ist halt, das war damals, waren das noch Dystopien, also so Filme und sowas. Aber dieses Total Information Awareness führt dann oder mündet dann in solchen, damals noch, weil es ist von 2002, in solchen Filmen wie Minority Report, wo Predictive Policing gemacht wird, wo also aus dieser totalen Information über das Individuum ein zukünftiges Verhalten abgeleitet wird. Wobei du natürlich nie wissen kannst, sind das denn wirklich alle Informationen, die ich über dieses Individuum habe oder nicht?
Ja.
Und dann wirst du halt verhaftet. Dann kommt halt ICE vorbei und schiebt dich ab und prügelt dich windelweich währenddessen. Oder. Du kriegst auf einmal China. Du kannst auf einmal keine Flugtickets mehr kaufen. Du kannst auf einmal bestimmte öffentliche Dienstleistungen nicht mehr in Anspruch nehmen, weil irgendein Gerät gesagt hat, ja, der ist nicht ganz geheuer. Naja, das ist ein Riesenproblem. Aber das will halt keiner hören. Ne?
Ja. Ja, das wollte ich einfach an der Stelle auch nochmal hier eingebracht haben. Also man kann es ja nicht oft genug sagen, Palantir ist wirklich eine sehr, sehr schlechte Idee.
Ich fürchte aber auch, dass das Thema das, durch ist. Das ist jetzt guck dich um, wie die Leute mit ihren Smartphones umgehen. Also wie, weißt du, wir kommen aus einer Welt, in der Datensparsamkeit noch ein Begriff war.
Ja, voll.
Das ist heute, das kannst du vergessen, das ist noch nicht mal mehr vermittelbar. Versuch mal einem 18-Jährigen Datensparsamkeit zu vermitteln. Währenddessen hat der französische Präsident Macron ein Interview gegeben, unter anderem der Süddeutschen Zeitung, also mehreren europäischen großen Zeitungen, die haben da gesessen und haben mit Macron geredet. Darin viel geredet, auch über so internationale Beziehungen, Ukraine und sonst irgendwie was. Ein paar Forderungen hat er gestellt, ein paar Vorschläge gemacht, unter anderem sogenannte Eurobonds, also gemeinsame EU-Schuldenaufnahme für Investitionen in Verteidigung, grüne Technologien, künstliche Intelligenz und Quantencomputer. Ist ja, Quantencomputer ist das Fusionskraftwerk der Informationstechnologie. So ein bisschen. Nein, ich glaube, Quantencomputer sind sogar weiter als Fusionsapparate. Ich wollte gerade
sagen, sind die nicht schon existent?
Weiß ich gar nicht so. Also ja, vielleicht, aber die können halt noch nicht so viel, wie ständig erzählt wird, dass sie morgen können werden. Was er auch vorgeschlagen hat, ist eine verpflichtende Buy European Quote bei öffentlichen Aufträgen, also Made in Europe, dass mindestens 70% aller öffentlichen Aufträge europaweit an europäische Firmen vergeben werden sollen. Und wie es sich gehört, kam danach dann die deutsche Reaktion. Die Bundesregierung lehnt Eurobonds ab. Dafür gibt es Argumente, unter anderem ein verfassungsrechtliches. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich mal gesagt, gemeinsame Schulden dürfen nur im Ausnahmefall aufgenommen werden. Eurobonds wären eine Verstetigung dessen. Das könnte man hinkriegen. Man könnte die Verfassung ändern. In Artikel 110 Grundgesetz steht, wie das geht, nämlich mit einer Zweidrittelmehrheit. Aber eine Zweidrittelmehrheit kriegst du im Bundestag nicht zusammen, weil alleine die AfD und eine Handvoll UnionspolitikerInnen würden schon verhindern, dass die Verfassung dahingehend geändert wird, weil du mit Anti-EU-Rhetorik ganz hervorragend Landtagswahlen gewinnen kannst, wie wir an der Christlich-Sozialen Union, also der bayerisch gegenderten CDU, immer mal wieder sehen können.
Bayerisch gelesen.
Bayerisch gelesen, ja. Ich benutze den auch so gelesen ja sehr, sehr ungern, weil ich das dumm finde, so zu formulieren.
In dem Zusammenhang ist es doch besonders schön.
Das stimmt. Bayerisch gelesen. Stattdessen schlagen sie mehr vom selben vor, also mehr von den Dingen, die auch in der Vergangenheit nicht wirklich funktioniert haben. Deregulierung, Bürokratieabbau, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Richtig, Katrin. Also so diesen ganzen Krempel, also all das, was sie die ganze Zeit fordern, aber sowieso nicht umsetzen, weil sie es nicht umsetzen können, weil sie es nicht umsetzen wollen, warum auch immer. Sie fordern es halt, weil es klingt nach Tatkraft und das ist, was der politischen Rechten Stimmen bringt. Tatkräftig auszusehen. Statt Made in Europe hätte die Bundesregierung lieber, Achtung, Made with Europe. Ja? Also Quoten nur als letztes Mittel, so als Ultima Ratio, wenn es ganz kritisch wird, wie zum Beispiel Batterieproduktion. Solche Sachen halt. Das Ganze aber auch nur befristet. Ja? Also nicht verstetigt. Und wenn dann auch mit so Partnern wie dem Vereinigten Königreich oder der Türkei, die ja nicht mehr in der EU sind, nicht mehr und noch nicht in der EU sind, weißt du, so um Abschottung und Gegenmaßnahmen zu verhindern. Weil nämlich offene Märkte, die stärken was, Katrin?
Den Wettbewerb.
Die Wettbewerbsfähigkeit. Entschuldigung. Und das tun sie langfristig.
Ja, außerdem ist die Wirtschaft ein scheues Reh.
Nein, das war das Geld. Das Kapital. Entschuldigung, das Kapital
ist ein scheues Reh.
Ja, denn offene Märkte stärken die
Wettbewerbsfähigkeit.
Und zwar langfristig, während Protektionismus, was das ja wäre, ist zumindest ist ein Protektionismus, ein regionaler Protektionismus. Das erhöht einerseits die Kosten. Ja, das stimmt, es erhöht die Kosten. Stahl aus China ist billiger als Stahl aus Deutschland.
Ja.
So. Außerdem, Achtung, das ist eigentlich der interessante Punkt, wo ich mit dieser langen Vorrede auch noch hin wollte. Die Bundesregierung, ich glaube, es war sogar Friedrich Merz, sagt, das erhöht nicht nur die Kosten, sondern das provoziert China und die USA.
Mm.
Und das ist eigentlich genau das, was ich möchte. Ich möchte, dass Europa, die Europäische Union, ein Selbstverständnis als Wirtschaftsmacht entwickelt. Ja, als en bloc. Ja? Wir, Europa, sind eine Wirtschaftsmacht. Und wenn du was willst, USA, dann komm, lass kommen. Dann gucken wir mal, wer hier der Härtere ist. Vielleicht bist du es, vielleicht aber auch nicht, aber probieren wir es wenigstens mal aus. Und da bin ich bei noch einem Zitat von Friedrich Merz, der neulich nämlich mal gesagt hat, in Richtung der USA. Und wenn ihr mit Europa nichts anfangen könnt, dann macht wenigstens Deutschland zu eurem Partner. Und ich fürchte, in dieser Geschichte mit Frankreich, ja, das geht ja auch noch um Rüstungskooperation, dieses FCAS, dieses moderne Kampfflugzeug und so weiter, wo sie ja auch ihren Shit nicht zusammenkriegen. Ich fürchte, Friedrich Merz und weite Teile der CDSU haben den Nationalismus derart tief verinnerlicht und auch den Nationalchauvinismus, weil Deutschland war lange Zeit Hegemon über die Europäische Union, so tief verinnerlicht, dass sie Europa dafür hinten anstehen lassen würden.
Ja, und sie schaden gerade der Beziehung zu Frankreich.
Das ja sowieso.
Die von Kohl, die von Merkel so gepflegt worden ist.
Genau. Auf Kohl lasse ich bei den deutsch-französischen Beziehungen nichts kommen. Das ist das Einzige, wo ich auf Kohl nichts kommen lasse. Und alles andere stelle ich in der Ecke. Ohne Merz wäre es halt auch egal, weil ohne Merz wäre das alles nicht durchsetzbar. Ne? Wenn es möglich wäre, was ich gerade gesagt habe, was ich mir wünsche, nämlich mein Blockverständnis der Europäischen Union, dann wären wir schon viel weiter mit der Integration der EU-Staaten, also was weiß ich, Fiskalunion und so, was wir ja alleine deshalb schon nicht wollen, das steht dann auch in deutschen Zeitungen, weil dann der faule Grieche über unsere Finanzen bestimmt. Ist vielleicht trotzdem genau das, was wir für die Zukunft brauchen.
Ja.
Interessant fand ich. Klingbeil, Finanzminister, SPD, findet Buy European gar nicht so schlecht. Nicht in dem Umfang, wie Macron das vorgeschlagen hat, aber ganz gut. Und jetzt kommt's. Wer sind die größten Europäer im Deutschen Bundestag?
Die Grünen.
Richtig. Den Grünen gehen die Vorschläge Macrons nicht weit genug. Das ist schon krass irgendwie. Also das ist immer wieder die Grünen. Ach guck, die Grünen, die haben es mal wieder. Das ist schon ganz witzig. So, was es aber auch noch gibt, ist eine andere Lesart. Und die habe ich geklaut bei Jarosław Kujsz, ein polnischer Politikwissenschaftler. Der sagt, derzeit deutet alles darauf hin, dass die Ideen für eine gemeinsame EU-Verschuldung indirekt dazu dienen sollten, die steigenden Kosten zur Bedienung der französischen Staatsverschuldung einzudämmen. Weil soll niemand sagen, Emmanuel Macron mithin alle Französinnen und Franzosen seien keine Nationalisten.
Das stimmt.
Auch wenn Giscard d'Estaing, glaube ich, damals gesagt hat, le nationalisme c'est la guerre.
Das stimmt auch.
So, Macron-Interview, wie gesagt, gibt noch einiges mehr her, ist super interessant. Ich habe das echt gerne gelesen. So ein bisschen eine andere Perspektive auf die Weltlage als immer nur diese muffige, piefige, kleinkarierte Deutsche. Ist leider überall hinter einer Paywall, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr alle wisst, wie ihr sowas trotzdem lesen könnt. Zum Beispiel, indem ihr Freunde ansprecht, die ein Abo der Süddeutschen Zeitung haben. Interessant übrigens auch noch hier der Hinweis, wie man sowas befreit. Es gibt eine berühmte Seite, die archiviert Zeitungsartikel fortlaufend. Archive.irgendwas, nur nicht .org, das ist tatsächlich das Internet-Archive. Die sind zumindest
anständig.
Nach meinem heutigen Wissen anständig. Diese anderen Archive-Seiten, die liefern Code in deinen Browser aus, der dann eine DDoS-Attacke gegen, ich glaube, einen finnischen Blogger fährt, der diesen Betreiber dieser Archive-Seite irgendwann mal schlecht behandelt haben soll oder sowas. Das heißt, wenn ihr das Ding benutzt, seid euch im Klaren darüber, dass ihr im Zweifelsfall Teil einer Distributed Denial of Service Attacke seid. Das ist nicht legal. Ich glaube, in Deutschland ist es sogar strafbar. Man kann das umgehen. Ich tue mal einen Link in die Shownotes, der das ein bisschen ausführlicher erklärt. Also man kann verhindern, dass der Browser dann diesen Code ausführt. Aber so die normale Konfiguration von einem Rechner, die Leute so zu Hause stehen haben, die beteiligt sich dann unwissentlich an den DDoS-Attacken.
Siehst du, das wusste ich auch noch nicht. Wieder was gelernt von Holger Klein in der Wochendämmerung. Und jetzt kommen wir zu Sham Jaff und schauen mit ihr nochmal so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinaus. Und zwar nach Costa Rica. In Costa Rica wurde gewählt und nach rund 16 Jahren hat Costa Rica wieder eine Präsidentin bekommen. Das ist die konservative ehemalige Ministerin Laura Fernandez. Die hat es gewonnen. Und wer das ist und für was sie steht und was das für das Land bedeutet, das erzählt uns jetzt die Scham.
Ja, am 1. Februar, da hat Costa Rica eine neue Präsidentin gewählt. Die zweite Präsidentin des Landes, nämlich Laura Fernandez. Die erste hieß auch Laura Chinchilla. Und Laura Fernandez hat zu dem Zeitpunkt, als ich es angeguckt hatte, hatte sie 48,3% der Stimmen bekommen. Die Wahl war auch eine Wahl des Parlaments. Also die Leute in Costa Rica haben auch die 57 Mitglieder des Parlaments gewählt. Und laut The Tico Times ist dieses Wahlergebnis eine Rechtsverschiebung. The Guardian geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, Fernandez ist eine rechtspopulistische Politikerin. Wir wissen ja auch von anderen Ländern in den Amerikas, dass ja derzeit es einen starken Rechtsruck gibt in der Region. Also dieses Wahlergebnis, das passt tatsächlich in einen breiteren Trend in ganz Amerika in den vergangenen Jahren. Daher haben eben konservative Politiker in Ländern wie Chile, Bolivien, Argentinien, Honduras Wahlen gewonnen und die Botschaften, die haben sich sehr stark geähnelt. Kriminalität ist außer Kontrolle, Korruption ist allgegenwärtig und es braucht eben eine sehr, sehr starke Führung. Und Fernandes Wahlkampf war genauso ausgerichtet und die war offenbar sehr erfolgreich. Sie gewann die Wahl ja auch bereits schon im ersten Wahlgang. Das ist sehr bemerkenswert, weil seit 2010 niemand mehr die Präsidentschaft direkt in der ersten Runde eben gewonnen hatte. Und das zeigt auch, wie stark die Politik in Costa Rica zuletzt eben fragmentiert war. Auch im Parlament, da schnitt ihre Partei sehr gut ab. Die gewann nämlich 31 der 57 Sitze und hat damit eine einfache Mehrheit. Die anderen Parteien, die hatten jeweils 17 und 7 und der Rest eben verteilt sich so auf kleinere Parteien. Und das bedeutet natürlich jetzt, Fernandez hat mehr Verhandlungsspielraum im politischen Alltag als die meisten Präsidentinnen und Präsidenten vor ihr. Interessant ist auch, da gab es eine Umfrage relativ spät im Januar, also kurz vor der Wahl, die eben gesagt hat, dass so fast 80% der Befragten wenig oder gar keine Begeisterung für diesen Wahlkampf eigentlich hatten, aber trotzdem gegen die meisten wählen. Mehr als die Hälfte sagte, sie fühlte sich auch zur Teilnahme verpflichtet, auch wenn sie mit den Optionen nicht so wirklich zufrieden waren. Und ich meinte ja auch schon so ein bisschen am Anfang, wer sie ist. Also sie ist auf jeden Fall sehr jung, 39 Jahre alt, Politikwissenschaftlerin, die kandidierte für die Partei Sovereign People. Sie wurde persönlich vom amtierenden Präsidenten Rodrigo Chávez aufgebaut, ausgewählt, auserkoren, ja. Sie ist ja vom System, denn sie arbeitete ja sehr eng mit ihm zusammen, zunächst als Ministerin für nationale Planung und später als dann auch seine Stabschefin. Ihr Wahlkampf war also auch ein Wahlkampf für Rodrigo Chávez bzw. für Kontinuität. Sie hat offen auch erklärt, dass sie Chávez in ihre Regierung holen möchte. Berichten zufolge könnte er auch eine der erfolgreichsten Positionen in ihrer Regierung übernehmen. Also er wird jetzt nicht einfach so vom Bildschirm verschwinden. Und politisch positioniert sich Fernandez als gesellschaftlich sehr, sehr konservativ, stark katholisch und fokussiert auf, in Anführungsstrichen, Familienwerte. Ich sage jetzt in Anführungsstrichen Familienwerte, weil ihr Programm sieht unter anderem auch vor, die Gefängnisstrafen für Frauen, die abtreiben, zu verdoppeln. Die Lage in Costa Rica, die ist in den vergangenen Jahren sehr schwierig gewesen, beziehungsweise das Land hat einfach eine schwierige Entwicklung durchgemacht. Und es macht sehr viel Sinn, dass jetzt Laura Fernandez gewinnt. Das Land galt ja lange Zeit auch als eines der sichersten Länder in Zentralamerika und inzwischen hat es sich jedoch zu einem sehr wichtigen Transitland für mexikanische, kolumbianische Drogenkartelle entwickelt. Und dadurch eben kam es zu vielen Machtkämpfen zwischen bewaffneten Gruppen, bewaffneten Drogengruppen, ja. Und die Mordrate ist dann halt eben als Konsequenz, die Mordrate ist in den vergangenen 6 Jahren um etwa 50% gestiegen. Und die liegt aktuell bei rund 17 pro 100.000 Einwohnern. Seit 3 Jahren ungefähr, also seit 2023, da werden jährlich fast 900 Tötungsdelikte registriert. Selbst in Teilen der Hauptstadt San José, da kommt es inzwischen regelmäßig zu Schießereien. Und deswegen war auch das ganz große Thema ihres Wahlkampfes war Sicherheit. Sie äußerte ganz offen auch ihre Bewunderung für den Präsidenten von El Salvador, also für Nayib Bukele, und will auch tatsächlich Teile seiner Politik übernehmen. Dazu gehören jetzt sozusagen die Vervollständigung des Baus eines Hochsicherheitsgefängnisses für mehr als 5000 Insassen, härtere Strafen, verpflichtende Gefängnisarbeit. auch Ausnahmezustände in Regionen, die besonders von Kriminalität betroffen sind, also bei denen dann bestimmte verfassungsmäßige Rechte eben eingeschränkt werden könnten. Bukele war natürlich auch, ich sage natürlich, aber Bukele war tatsächlich auch der erste ausländische Staatschef, der ihr dann auch zum Wahlsieg gratuliert hat. Ja, und viele Leute sind gerade ein bisschen, also haben ein bisschen Angst vor, was jetzt kommt. Also wie sehr möchte Laura Fernandez Nayib Bukele werden? Verbündelt sich Costa Rica in El Salvador? Und ist das so ein bisschen der größere Trend, in den Amerika da gerade hinschlettert? Fernandez wird auf jeden Fall am 8. Mai ihr Amt antreten. Und dann schauen wir vielleicht nochmal hin.
Ich hätte noch eine gute Nachricht.
Ja, mach doch. Ich hätte auch noch eine.
Und zwar kommt die gute Nachricht diese Woche aus Portugal. In Portugal sind nämlich zwei Präsidentschaftskandidaten in eine Stichwahl gegangen. Der eine ist ein Sozialist, der andere ist ein Rechtspopulist. Und gewonnen hat mit einem wunderbaren Ergebnis von 2/3 der Stimmen der Linke, der sozialistische Kandidat. Also Sozialist heißt hier einfach, ich meine, in allen anderen Ländern in Europa heißen die Linken halt Sozialisten. Nur bei uns ist das ein Wort, das aufgrund unserer Vergangenheit verbrannt ist. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Nachricht, weil, wie ja Scham gerade gesagt hat, es ist ja nicht nur ein Phänomen in den Amerikas, dass die Länder immer weiter nach rechts rücken, sondern auch in Europa leider ist es ja immer mehr so und die rechten Parteien werden immer stärker. Aber nicht in Portugal. Der Kandidat, der gewonnen hat, heißt, ich habe wirklich versucht zu üben, aber ich kann kein Portugiesisch. Antonio José Seguro, ich spreche jetzt einfach, als ob es Spanisch
wäre. So
hätte
ich es aber auch ausgesprochen.
Es tut mir total leid, es ist falsch, das weiß ich, aber ich kriege es nicht anders hin. Ich habe es wirklich versucht. I'm very sorry. Also ich finde Portugiesisch, das ist so ein bisschen wie Dänisch. Das ist so, es sieht aus, als wäre es Spanisch. Aber dann machst du irgendwas ganz Komisches mit deinen Zungen und so komische. Ja.
Situs vilate enis avernit. So.
Ja, für mich wirklich ein Lichtblick aktuell sowieso. Portugal, Spanien ja auch. Also die beiden Länder, die ganz am westlichen Rand von Europa liegen und ja, beide eigentlich eine linke Politik machen und damit einfach auch sehr gut fahren. Das ist ja eigentlich das Schöne. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir Portugal und Spanien oder dass die Rechten Portugal und Spanien hernehmen könnten und sagen könnten, da seht ihr, sie haben keine Ahnung von Wirtschaft und sie fahren die Gesellschaft an die Wand. Das Gegenteil ist ja der Fall. Und das finde ich toll und ich freue mich immer wieder, wenn ich solche Nachrichten aus Portugal oder aus Spanien lesen kann, weil aktuell halten die so ein bisschen die Fahne der Hoffnung für mich hoch in Europa.
Was ich mal interessant finde, also eine meiner Arbeitshypothesen seit langem, also eigentlich seit der Existenz der AfD in Deutschland, ist ja, dass der Rechtsruck im Wesentlichen ein medial induzierter ist. Das heißt, die Medien sind im Wesentlichen verantwortlich für den Rechtsruck, also den politischen Rechtsruck, der in Deutschland stattfindet, weil sie den falschen Umgang mit der Extremen und der radikalen Rechten haben. Jetzt gar nicht, ne, was ich da für Ideen hätte, wie der richtige Umgang ausgehen sollte und sowas, ist erstmal egal. Also meine These ist, dass der Rechtsruck vor allen Dingen ein Medienversagen ist oder eine Folge eines Medienversagens hier in Deutschland. Es gibt ja in Belgien zum Beispiel, die haben ja diesen Cordon Sanitaire, die reden nicht live mit Funktionären der extremen Rechten, was so eine Forderung ist, die ich seit meinem ersten, einzigen und letzten Interview mit einer Funktionärin der extremen Rechten aufgestellt habe. Ich habe gesagt, ich rede nie wieder mit denen. Wenn ihr wollt, dass jemand von denen interviewt wird, macht das in einer anderen Sendung. Wenn ihr das in meiner Sendung haben wollt, gehe ich raus, dann muss das irgendjemand anders machen. Das hat in Belgien funktioniert. Da ist die extreme Rechte klein geblieben. Ich wüsste gerne, wie die Portugiesen, also wie die portugiesischen Medien mit der extremen Rechten umgehen. Weil eventuell, ich weiß es wirklich nicht. Eventuell lässt sich daraus was lernen, wenn wir mehrere Länder haben, die einen bestimmten Umgang mit der extremen Rechten haben, mehrere Länder haben, deren Medien einen bestimmten Umgang mit der extremen Rechten haben, ist es vielleicht möglich, da irgendeine Best Practice raus abzuleiten. Natürlich wird das in Deutschland wird das nicht funktionieren, weil unsere Journalistinnen und Journalisten, ohne denen jetzt persönlich zu nahe treten zu wollen, in so einer Blase leben, aus der sie strukturbedingt nur sehr, sehr schwer rauskommen. Das heißt, selbst wenn du mit so einer Best Practice ankommen würdest, würde wahrscheinlich der größte Teil, zumindest wahrscheinlich sogar alle Redaktionen, in denen ich je in meinem Leben gearbeitet habe, sagen, ah, das geht aber nicht, weil. So, weil, you name it. Aber das fände ich echt mal, vielleicht haben wir ja Hörerschaft in Portugal oder aus Portugal, die darüber mal Auskunft geben kann. Das fände ich echt spannend. Achso, ich hatte ja auch noch eine gute Nachricht.
Ich warte drauf.
Entschuldigung. Südafrika hat für 2025 einen Rückgang der Nashornwilderei gemeldet, und zwar um 16%.
Mhm. Das ist gut.
Ohne absolute Zahlen sagt das natürlich überhaupt nichts aus. Es sind trotzdem 2025 noch 352 Nashörner gewildert worden, aber es sind eben 16% weniger als noch 2024. Neben so den üblichen polizeilichen, rechtlichen Tralala-Maßnahmen haben sie das geschafft durch, Achtung, strategisches Enthornen.
Ah ja, das ist gut. Ja.
Weil nämlich ich auch so, was? Mhm. Die nehmen lebenden Nashörnern die Hörner ab und schicken die zurück in, wo auch immer Nashörner wohnen.
Im Wald.
Weil nämlich Nashorn, also die Mutter der Dummen ist ja nicht nur in Deutschland immer schwanger, sondern weltweit ist die immer schwanger. Es wird nämlich Nashornpulver wird benutzt als Mittel gegen Fiebergicht, Rheuma und Krebs. Ja. Ist natürlich völliger Blödsinn. Ja. Traditionelle chinesische Medizin greift auch, also chinesische Pseudomedizin greift halt auch auf Nashornpulver zurück, weil bei denen ist es entzündungshemmend und fiebersenkend. Außerdem gibt es Nashornprodukte als Statussymbole und Luxusgut.
Oh Gott.
Und dann gibt es noch die ganz Bescheuerten, die glauben, Nashornpulver würde ihren Yin groß machen.
Mm.
Aphrodisiakum ist das Fachwort dafür.
Nee, aber den Yin groß machen? Naja, egal.
Es ist ein Filmzitat.
Dann kommen wir jetzt zum Limerick der Woche. Und das Thema in der letzten Woche war Arschbombe. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ein Analfetischist aus Toulouse, der kannte fast keine Tabus. Die Granate im Po stimulierte nicht so, seitdem setzt er auf Didgeridoos.
Klingt ja auch, wie was da hinten rauskommt, so ein bisschen, ne? Je nachdem, wie viel Austern man vorher hatte.
Wir starteten und wir beendeten die Sendung mit 14.
Ich nehme den von Heiko. Ein Mann aus einem Vorort von Krefeld sagt beim Date, welche Musik ihm so gefällt. Ich stehe auf Yes und auch Bomb the Ass. Dumm nur, dass da wohl ein B fehlt.
Ich nehme den von Stefan. Ein Archäologe aus Lüdenscheid war faschingsbedingt schon ein wenig breit. Beim Buddeln und Hacken entdeckt er zwei Backen. Schreit, Arschbombe, bringt euch in Sicherheit! Was haben wir denn für... Ich fürchte, wir haben wieder ein wunderschönes anales Thema diese Woche.
Es ging, wir können auch Schnecken nehmen, die kann man auch einführen. Wir sollten mit Video aufzeichnen. Also doch lieber...
Fürze?
Flatulenzen?
Flatulenz?
Also Fürze.
Fürze.
Abgehende Winde.
Winde.
Darmwind, mein Kind. Ich finde das Thema ganz geschwind. Doch, man kann man reimen.
Ja, man kriegt es auf jeden Fall hin. Also viel Spaß beim Reimen. Schreibt wie immer die Limericks in die Kommentare auf wochendämmerung.de zur letzten Sendung. Nicht per Mail, nicht per Blue Sky, nicht bei Mastodon. Skurrile Nachrichten gehen auf allen Wegen, aber die Limericks brauchen wir dort. Sonst verlieren wir hier komplett den Überblick. Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Die Risikobereitschaft ist zurück.
Dienstag.
DAX kommt kaum vom Fleck.
Mittwoch.
Dem DAX fehlt der zündende Funke.
Donnerstag.
DAX rutscht mit schwacher Wall Street ins Minus.
Freitag.
Schwache Börsen halten DAX in Schach. Und wir wissen ja alle, Schach ist eine tödliche Angelegenheit.
Ja, da ist neulich jemand Herzinfarkt.
Vom Schachspielen gestorben.
Ja, ist zumindest meine These, weil mein Herz immer so klopft, wenn ich Schach spiele. Damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren oder einfach nur ergänzen würdest?
Also zum Anfang der Sendung, da ging es ja jetzt so ein bisschen um die Frage, welche Länder in der EU tun denn eigentlich gerade genug, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten? Und du hast richtig gesagt, kein Land macht gerade wirklich genug. Und hast da ein spezielles Ranking erwähnt, wo Dänemark sozusagen auf Platz 4 oder an bester Stelle immer noch steht. Es gibt tatsächlich verschiedene Rankings. Die sind alle nicht 100% identisch. Ich denke, weil da einfach ein bisschen unterschiedliche Faktoren einbezogen werden. Die ich mir angeschaut habe, findet ihr in den Shownotes. Und da ist eigentlich immer Finnland mit an erster Stelle, aber dann dicht gefolgt von Dänemark. Und Schweden ist meistens auch ziemlich weit vorne dabei. Dänemark auf jeden Fall stabil. Ob jetzt Beste oder Platz 2 hinter Finnland, das muss man gucken. Dann, toll, diese Zahl korrigieren zu können, nicht nur 60.000 Schnecken, sondern sogar über 100.000 Bermuda-Schnecken wurden aus diesem britischen Zoo zurückgeschickt.
Oh.
Richtig viele. Die sehen auch sehr hübsch aus, kann man sich mal angucken. Dann hattest du ja erwähnt, dass die Vorsitzende von diesem Rethink Economics Inderin ist oder hattest überlegt. Tatsächlich ist es nicht so. Also die Leitungsebene ist schon sehr britisch geprägt. Und ich glaube aber, dass diese Verwechslung aufgekommen ist, weil in dem Guardian-Artikel, den du auch verlinkt hast, Sarah Mahdi interviewt wird, eine indischstämmige Frau, die in Großbritannien lebt und die Vorsitzende von der Kommunikationsabteilung ist, aber jetzt nicht von diesem ganzen Ding.
Okay.
Dann hat Tolga und du ja ein bisschen länger über diesen Begriff der Überlebenden gesprochen in Bezug auf sexualisierte Gewalt, Missbrauch, gerade Missbrauch in der Kindheit. Ich glaube, zum einen hast du es schon total gut zusammengefasst in der Folge, dass es eben darum geht, sich zum einen eine Alternative zu diesem Begriff Opfer irgendwie zu erschaffen und dass einfach sexualisierte Gewalt, gerade auch sexualisierte Gewalt im Kindesalter, so ein krasser Angriff auf das Körperliche, auf das Intimste ist, was man hat, dass es wirklich für viele Menschen sehr schwer ist, danach weiterzuleben. Und das Suizidrisiko bei Menschen, die diese Gewalt erlebt haben, gerade in der Kindheit und Jugend eben auch höher ist als bei anderen Menschen. Inwieweit sich jetzt die Opfer von Epstein das Leben genommen haben, wir haben ja keine komplette Liste aller Opfer oder so. Deswegen, das kann man so jetzt nicht beurteilen. Im letzten Jahr hat sich Virginia Giuffre, die wahrscheinlich bekannteste Überlebende von Jeffrey Epstein, das Leben genommen. Die hat auch dieses Buch geschrieben, was du, ich glaube, letzte Woche empfohlen hast. Also es gibt auf jeden Fall Menschen, die sich das Leben nehmen danach. Und ich glaube, überlebend ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so zu verstehen, wurde ihr Leben akut bedroht in der Situation des Übergriffs, aber wie leicht oder schwer ist es, nach so einem Vorfall weiterzuleben. Dann hat Holger ja Minority Report erwähnt. Mhm. Und für alle Fans von diesem Film wollte ich ein Buch empfehlen, was letztes Jahr rausgekommen ist, von Leila Lami. Das Buch heißt Das Dream Hotel und es geht um eine Frau, die eigentlich nur von einer Geschäftsreise nach Hause möchte und dann aber festgenommen wird, weil in ihren Träumen, sie hat so eine Neuroprothese sich einsetzen lassen, um besser zu schlafen. Und in ihren Träumen werden Auffälligkeiten entdeckt, die darauf hinweisen, dass sie vielleicht eine Gefahr für ihren Mann darstellen könnte.
Okay.
Und es spielt dann in diesem Gefängnis, was ja kein Gefängnis ist, weil niemand hat ein Verbrechen begangen. Aber ich fand es sehr, sehr nah dran eigentlich an Sachen, die wir gerade in den USA sehen. Es ist sehr beklemmend, diese Atmosphäre des Gefängnisses. Und ich habe Minority Report nicht gesehen, aber sagen wir mal, was ich aus dem Trailer ableiten kann, kommen hier ein bisschen mehr Frauen vor.
Ah, ja, das ist sehr wahrscheinlich.
Das dachte ich mir nämlich auch. Und dann fand ich noch interessant, also Holger hat ja über diesen belgischen Cordon Sanitaire Mediatique gesprochen, also diese mediale Vereinbarung oder Vereinbarung von Medienanstalten, keine Rechtsextremen zu interviewen. Tatsächlich ist aber diese Aussage, dass die Rechtsextremen in Belgien klein geblieben wären, nicht so ganz richtig. Also bei den Parlamentswahlen 2024 waren die flämischen Nationalisten die stärkste Partei. Die stellen auch inzwischen den Präsidenten. Und die rechtsextreme Partei Vlaams Belang, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, war zweitstärkste Partei. Die ist dann letztendlich nicht mit ins Regierungsbündnis gekommen. Also es war dann so ein Mitte-Rechts-Bündnis und dadurch wohl schon auch konservativ, aber jetzt auf keinen Fall rechtsextrem. Also man konnte sie aus den Entscheidungspositionen so weit raushalten. Aber ja, dass die jetzt da keine Rolle politisch spielen würden, würde ich, ohne mich doll auszukennen mit der belgischen Politik, aber nach der Recherche heute jetzt nicht so bestätigen.
Okay, das ist ja auch gut zu wissen.
Ja, also vielleicht auch was, wo man nochmal tiefer einsteigen könnte, weil ich mich dann natürlich auch gefragt habe, okay, inwiefern gilt denn dann dieser Cordon Sanitaire überhaupt noch, wenn also Wahlen gewonnen werden oder ne, wenn die Wahlerfolge da sind. Da hatte ich jetzt heute nicht die Zeit für, aber das wäre auf jeden Fall, glaube ich, interessant, sich das nochmal anzuschauen.
Voll.
Genau. Und das war es heute von mir.
Okay, wunderbar. Ich danke dir und wünsche dir ein schönes Wochenende.
Danke gleichfalls. Tschüss.
Und fast geschafft. Jetzt kommt noch der wichtigste Teil der Sendung. Das ist nämlich der Teil, der es überhaupt erst ermöglicht, dass es die Wochendämmerung gibt. Und das seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank an alle von euch, die uns bereits unterstützen. Und falls ihr da noch nicht dabei seid, dann findet ihr auf wochendämmerung.de nicht nur die Kommentare zur letzten Sendung, wo ihr euren Limerick reinschreiben könnt, sondern auch eine Seite, die heißt Unterstützen, und da gibt es verschiedene Wege, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Falls ihr das bei Steady macht und zufällig bei den Ultras oder im Fanclub seid, dann lesen wir am Ende jeder Sendung eure Namen vor, und das kommt jetzt.
Dünz 1.
Olaf und Fiete.
Martin Afanasiev.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpys Sidepiece.
Welches Schweinderl hätten es denn gern?
Christoph freut sich, dass Kata seine öffentlich-rechtliche Premium-Kurzfilm-Empfehlung noch rechtzeitig gesehen hat. Diesen Monat die Spökenkiekerin und das Fräulein in der ARD-Mediathek.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Der Dösewicht grüßt die Bürohunde Enya, Jule, Elsa, Paula, Jonna, Greta und Kalle.
Ganz schön viele Hunde im Büro.
Hunde im Büro.
Doppeldeckerfahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der Fortschritt und Wissenschaft uns allen zum Segen gereichen. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten.
Wie passt denn da eigentlich Sauberkeit rein?
Würdest du dir doch auch mal wünschen?
Ich würde, ich wünsche mir eine Welt, also sicher, aber...
Das ist Vernunft, Sauberkeit ist Vernunft.
Sauberkeit ist Vernunft. Der Jan.
Antjot Kästner.
Alexandra Klink. Der Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoi.
Sabine Lorenz.
Müsli, miam, miam, miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Tobias Salin.
Jörg Scheckis für noch mehr Flausch.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Jens Fiebig.
Dan und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Es war Herr Klein in Außerroden, in der sprach zu allen, auch den Toten. Nichts reimt sich auf Kursk, doch das ist mir Wursk. Und fuhr dann heim nach Innerroden. Roden.
Silvio.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Roland der Freshcuber und König von Westroland amüsiert sich über die zunehmende Rolandisierung des Abspanns.
Katrin Apel.
Emerzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Dauer.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilecke.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Christian Bogen.
Memo an mich selbst, bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken.
Wer war denn das? Wer sagt immer Bonmot und macht mich damit komplett irre? Irgendjemand, den ich ansonsten echt respektiere, sagt immer Bonmot. Nee, fällt mir nicht an. Macht mich. Also vielleicht könnt ihr das ja jetzt einfach alle machen, wo ihr wisst, dass mich das irre macht. Mhm. Hier noch ein geistreiches Bonmot. Björn Bonner.
Markus Boslett.
Es ist Herbst. Nüsse und Blätter und Kommentarspalten werden braun.
Klaus Breyer.
Ist doch gar nicht Herbst. Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Karstens.
Viele Grüße von Katan und alles Gute.
Tim Christ Ahn.
Clemens Langes und alle Personen sind frei erfunden, Christoph Henninger. Der Manfred, ursprünglich aus Fritzlar, geschnappt haben sie ihn nähe Nizza.
Christoph Henninger und Clemens Langes, nebst anderen Daten, interner verraten, bestochen durch Burger und Pizza.
Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen Danke, Danke.
Felix sagt Dankeschön.
Deregulierung, das Legalized der Unternehmensführenden. Sehr schön.
Der Wind, das himmlische Kind.
Das Problem an Revolutionen ist, dass sie oft den Falschen in die Hände fallen.
Alice Duchenne.
Mein Pups geht raus in die große weite Welt. Deiner hat zu Hause was zu essen bestellt.
Christiano der Tauscher.
Vielen Dank für den Faktencheck.
Und so weiter, der Left Wing Commander.
Erich Kästner, die Geschichte der Menschheit.
Benny Dingster.
So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Forge und so weiter.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Durstlöscher, er löscht den Durst. Nee, Durst. Entschuldigung. Durstlöscher, er löscht den Durst. Durst.
Roland Erg.
Der Robert zitiert seinen Kalender. Dein Leben ist wie Schlittenfahren, nur ine Schlitten ohne Schnee, ohne Spaß. Es geht einfach nur steil bergab.
Leute, Typo, achtet mal ein bisschen auf eure Rechtschreibung, sonst verteile ich hier Sechsen. Sonst müsst ihr nachsitzen. Ja, nachsitzen heißt, ich rede so vor mich hin, ohne dass ich mir vorher Notizen gemacht habe. Und das ist noch viel, viel schlimmer, als ihr euch das überhaupt nur vorstellen könnt, weil die Hälfte von dem, was ich quatsche, schneidet Katrin sowieso immer schon raus. Die ungarischen Sprache und so weiter.
Sei wie du bist, es kommt sowieso raus.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossi-Bär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Sam weiß gar nichts.
Du und ich Hand in Hand gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griese.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Lux grüßt die Elke-Mama, Sally den Pinguin und ihren Papa.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird. Das wird er nicht mehr, ne?
So ich glaube auch, das ist verloren. Kathi grüßt Joni.
Sebastian Z. grüßt Lisa W. aus O. und dankt für die Empfehlung ihr, für die Empfehlung der Wochendämmerung. Hoffentlich merkt sie jetzt, dass sie gemeint ist.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Heckler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Blüschmonster.
Nils und Hilke.
Kurt C. Hose.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Anja und Jan in Bielefeld.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Roland ist kaputt.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Annette, jeden ersten Sonntag im Monat Digital Independence Day.
Michael Yes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Skandal, die deutsche Bevölkerung und so weiter.
Kamikaze.
Jasmin Kieseliermack.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Andreas Klein. Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Danny Knedler.
Anna und Hagen Nolz und Salewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzki.
Oliver Kulfing.
Janett Lechner.
Nicht Lea.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Eva und Andreas. Liebe als Botschaft.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Robert Manek.
Nevermind.
Die Messboje Mist.
Johannes Möller probiert auch mal und so weiter.
Die Muller.
Celine Neubig.
Gung. Nicht patriotischer Europäer aus dem Erzgebiet Mirikwiri.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossen.
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Nick Praus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe is temporarily out of office.
Axel Rasmussen.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rippschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Halt dich an deine Liebe fest, Rio Reiser.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Janis Schnitzer.
Auf Katan ist ja schon Frühling.
Dirk Schumann.
Konse Skibidibi.
Daniela Stark.
Thomas Stein.
Philipp Steinkopf.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Faules Stück.
Günther Stück.
Das beste Stück von
Claudia Tarzow.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Peregrin Tuck.
Die Jule und der Pascal.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
feiern mit Priscilla und Gwyneth Molesworth, dass sie die dunkelsten 3 Monate des Jahresverlaufs vorbei sind. Darauf ein helles.
Martin Unterlechner.
Ja, ganz knapp durchgekommen. Jan van Finkenreue.
Da waren sie wieder, meine 3 Probleme. Vergesslichkeit, Dings und das andere.
Robert Ferst.
Ist gut.
Es gibt so einen Typen, das, ich glaube in Amerika ist der, war der damals unterwegs. Ich glaube, er war in den USA unterwegs. Auf Konferenzen, das war ein Konferenzcomedian. Ja, der hat sich in die Konferenzen gesetzt, hat sich die Vorträge angehört. Ja. Und das Problem, wenn du auf so einer Konferenz bist, du hörst halt 5 Vorträge und kannst dich hinterher nichts mehr erinnern. Mhm. Und was der gemacht hat, ist, der hat die Kernaussagen der Vorträge in Comedy-Bits verpackt damit die Leute nochmal was zu lachen hatten und sich darum daran erinnert haben, worum es eigentlich ging. Und der hatte nämlich so ein... Erinnern Sie sich an den Typen mit der Mnemotechnik, also wie man Sachen sich am besten merken kann? Wie hieß er noch? So Scherz hat er. Also, total cool. Habe ich auch. Das wäre eigentlich ein cooler Job.
Ja, voll.
Konferenzcomedian.
Otto Fischer.
Macht mit beim Digital Independence Day am ersten Sonntag, an jedem ersten Sonntag im Monat. Webseite di.day. Grüße vom Känguru.
Luisa Weyers.
Martin Wittmann.
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 8 ist ein Zitat von Raoul Krauthausen. Die erste Anwältin mit Down-Syndrom in Mexiko zeigt, wir wissen nicht, was möglich ist. Wir haben es jahrzehntelang nicht herausgefunden, weil wir es gar nicht versucht haben.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und zu guter Letzt nicht zu sehr den Sand in den Kopf stecken.
Und Mieto Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, ich lebe davon.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 13. Februar 2026. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.